hier, keine Ahnung, such mal hier 20 Brieftauben oder versteckte Schlüssel oder sonst irgendwas.
Nein, na, wenn, dann müsste das härter ausfallen. Das müsste schon viel fieser sein. Such mal 82.000 Brieftauben oder so. Sammel 371 Federlendenschurze.
Ich will einfach wieder ein Spiel haben, wo ich weiß, das hat der Christian vorhin so schön gesagt, das spiele ich und ich habe ein Ziel vor Augen und ich spiele das Spiel durch und habe eine geile Story erlebt und lege es weg und freue mich drauf, wenn ich es vielleicht in 3-4 Jahren nochmal spiele und mich dann zurückdenke, wie cool doch die Story war und die Wendungen und sonstiges.
Ja, genau so ist es
aber. Service-Game-Kack. Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Christian.
Yeah, schöne Grüße aus den in regenbogenfarbenen Man Cave.
Nice. Und der Philipp.
Hallo, guten Abend. Nix in Regenbogen, aber ein paar Farben habe ich auch hier.
Und der Tax.
Servus, auch hier schöne Regenbogengrüße aus dem Regen, hier aus dem Osten in München. Ja, ich wünsche euch einen geilen Podcast heute.
Und meine Wenigkeit, der Peter, im Sinne der Gleichberechtigung und Toleranz hier wieder eure Geekzone. Heute stellt es euch einfach mal vor, wir alle in Regenbogenfarben, vor regenbogenfarbenen Tapeten, werden wir heute wieder über diversen Content berichten.
Genau.
Und bevor wir damit starten, frage ich den Tax als allererstes, was er heute trinkt. Weil wir sind sehr gespannt, der Tax hat was angekündigt und jetzt muss er die Drohung auch wahr machen.
Irgendwie war es jetzt Zeit, irgendwie, ich habe die ganze Zeit nicht gegrillt und so und ja, dann habe ich mir heute irgendwie einen Radler kalt gestellt, weil was anderes gab es irgendwie nicht beim Discounter. Es ist diesmal ein Naturradler, leider nicht von der Marke, die ich sonst immer präferiere. Es gab nur ein Paulaner, aber ist wahrscheinlich auch okay. Achso, ich kann es hier live öffnen, gell?
Mach das mal, das hatten wir auch noch nie, dass du eine Bierflasche.
Wie heißt denn das hier, dieses, nicht ADSR, das ist ja die Hüllkurve von Sounds?
Kronkorken.
Nein. Achso, du meinst, ja, ich weiß, was du meinst, auch gerade ganz, ganz groß.
Audio. Mhm. Also ich werde jetzt hier diese Dose öffnen, die Recycling-Dose. Ist auch voll nachhaltig, weil es Alu und so, und da machst du auch voll was Gutes damit. Geil, und die Dose geht gar nicht auf.
Und aber was denn jetzt?
Ach, du hast die auch noch eine Dose.
Oder wie?
Nee, du hast dir eine Paulaner Radler Dose gekauft.
Paulaner, sorry.
Also ich würde sagen, eigentlich super Aslek, aber...
Ich finde es gerade ganz cool, Tax.
Einmal am Tag kann man das doch machen, oder?
Ich wollte gerade sagen, es gibt 8 von 10 Punkten auf der nach oben offenen Assi-Skala, ne?
Voll.
Da ist gerade einiges zu erwarten von dir heute. Also merkt euch, der Tax trinkt jetzt Alkohol, zwar in geringen Mengen, und hat direkt noch eine Dose aufgestochen jetzt im
Kreis.
Also,
das Schäumen? Ist
dann die 05er FC Bayern halb in der Dose.
Ansonsten immer
gerne. Ist das dein einziges Getränk? Oder hast du dir eine ganze
Palette? Ah, im Kühlschrank ist auch noch ein paar. So ist es nicht. Ja.
Tax nippt jetzt an der Dose die nächsten 4 Stunden. Was hat das?
Der Tax hat heute was vor. Eieiei, ich mache mal direkt weiter, Tax, weil da kann ich direkt zu dir rüber anstoßen. Es ist ja so.
Sehr gerne.
Prost. Hier, ich komme ja nicht direkt aus München, sondern aus dem Umland. Und da gibt es ja einen Ort, der nennt sich Rosenheim. Und in Rosenheim findet immer Ende August, Anfang September das sogenannte Herbstfest statt. Also ein sehr schönes Bierfest mit Zelten und Fahrgeschäften und Zelten und Bier.
Willst du jetzt sagen,
ja, und auch dieses Jahr. Und auch dieses Jahr ist es natürlich wieder abgesagt worden, das Ganze, aufgrund von, Pandemie und so, ne? Aber die haben natürlich trotzdem Bier gebraut und deswegen habe ich hier heute das Flötzinger Wiesenmärzen aus Rosenheim, das es jetzt schon so zu kaufen gibt im Supermarkt. Richtig schönes, helles Märzenbier mit 5,8%. Und ich habe sogar schon aufgemacht. Ich muss sagen, ich habe schon in der Pre-Show angefangen zu trinken, weil es echt nicht zu warm ist aktuell.
Aber das
dann ich noch ein zweites.
Das auch offiziell abgesagt oder nicht? Oder
das ist offiziell abgesagt.
Ja, hier Querdenker. Ah, sehr gut. Aber verkaufen die wahrscheinlich mehr Flötzinger als jeweils zuvor.
Wahrscheinlich, ja. Die verkaufen es halt ab jetzt schon und es hat dieses Label und dann hat jeder so das Feeling, wow, cool. Wiesenmärzen für daheim und so weiter und so fort. Ja, das zweite Getränk, das ich habe, da müsst ihr mir jetzt mal helfen, ob ihr sowas schon mal hattet. Und zwar, ich habe ein Alcoholic Seltzer. Das ist auch eine Dose. Die Marke nennt sich Topo Chico. Das ist ein Hard Seltzer. Das ist Sparkling Water with Alcohol. Mit dem Tropical Mango Geschmack.
Ich wollte gerade eben sagen, ohne Geschmack. Das klang jetzt gerade
super geistig.
Mineralwasser
mit Alkohol. 99, Wasser mit Alkohol, mit Mango-Geschmack. Das hat nur 99 Kalorien, aber 4,1%
Alk. Gesprudelt.
Und was da drin ist, komisches Zeug. Aber man muss sagen, es ist ein Fruchtdessertwein dann da drin. Der sozusagen der Alkohol ist. Also ich finde es mega spannend. Sparkling Water with Alcohol, Tropical Mango. Wenn ich das dann aufmache und trinke, werde ich euch berichten.
Sag mal, wie findet man sowas? An der Quengelware im Getränkemarkt oder musst du da lange suchen, um so ein Produkt zu finden? Nee,
ich bin da dieses Dosenregal abgegangen, wo immer so irgendwie spannende Sachen stehen, habe ich das entdeckt. Mhm. Und habe mir gedacht, im Sinne der Wissenschaft werde ich das heute mal probieren und euch davon berichten. Aber vorher trinke ich jetzt erstmal ein Bierchen. Vielleicht war die Reihenfolge auch doof, aber wir werden sehen.
Ich finde es ja auch immer wichtig zu wissen, wie lange das Teil haltbar noch ist. Weil dann erkenne ich, ob das so ein Ladenhüter ist.
Ja, das ist ganz neu, weißt du?
Und wenn die Flasche schon so eingestaubt ist, dann mag ich das nicht.
Ich verstehe, was du meinst, sagst nur, das ist, glaube ich, ein ganz neues Produkt. Ein neues Produkt und das läuft erst im Dezember 21 ab. Das wird wahrscheinlich dann immer noch auch dort stehen. Ich probiere es mal, ich sag's euch dann. Und der Philipp,
was trinkt der so? Bild findest, weil ich würde mich mal interessieren, wie das ausschaut.
Ja, genau, ich suche so lange ein Bild und schicke es in den Chat und der Philipp sagt uns, was er vorhat heute.
Der Philipp ist total unspektakulär heute. Ich habe tatsächlich eine Flasche Wasser noch hier mit Eiswürfeln im Glas, weil sonst trinke ich es ja nicht. Und mein Bio-Organic-Akao-Maracuja-Ingwer-Energy-Drink mit Guarana, falls es doch wieder später wird, was bei uns ja nie passieren würde. Und für unmittelbar nach dem Wasser natürlich mein Poinger Bergfeldbräu hell diesmal wieder.
Sehr schön.
Ja. Das ist aber ein schönes, feines Sortiment. Und du bist eine Konstante in dem Fall dann auch.
Ja, in dem Fall bin ich total konstant. Ich bin einfach total konservativ geworden bei Bier. Ja.
Von dem Poinger hier, wie heißt es?
Bergfeldbräu
hell, da melde ich mich mal an, da muss ich mal probieren bei dir.
Da kriegst du mal eine Versorgungsleistung.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr schön. Jetzt sind wir aber gespannt, was der Christian hat. Der hat hoffentlich auch Bier, weil dann haben wir die Biere hier voll gemacht.
Genau, auf die Biere. Ja, ich bin, ich schlage voll in Taxens Kerbe. Ich habe nämlich auch einen Naturradler, leider in der Flasche mit Bügelverschluss und leider nicht vom Paulaner, sondern ein gutes Hackabschor Naturradler. Also eins, das ich besonders gern mag. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
Aber sonst ist doch eigentlich Gösser immer angesagt, oder?
Ja, Gösser ist schon auch sehr, sehr gut, aber weiß ich nicht. Ich habe halt lieber das genommen.
Aber in der Flasche bedeutet einfach nur wenig Inhalt.
Stimmt, die 0,5 Liter in der Flasche sind immer viel weniger als...
Genau, als in den 0,5 Liter Dosen. Das ist, ja.
Ach, ich dachte, es ist eher auch nur so eine kleine Flasche, weil ich Bügelverschluss dachte, es wäre so ein...
Aber
Bunterberg oder so.
Das ist nur auf dem Bild so klein, die Flasche. Die ist schon 0,5. Ja. Übrigens, genau, da machen wir kurz den Exkurs, bitte. Dann darfst du gleich weitermachen, Christian. Das ist ja ein Bügelverschluss, ne? Sagt man. In Bayern nennt man das Schnackelflaschen. Nur damit ihr das auch wisst.
Schnicki, Schnacki.
Oder Schnackelverschluss, ne? Schnackel. Von Schnackeln halt, ganz klar.
Von Schnackeln, ja.
Von Schnackeln.
Ja, und Christian, sonst noch?
Ja, genau. Ja, und ansonsten danach gibt es natürlich wieder mein obligatorisches, was dem Fips Poinger ist mein Großhaderner. Und da habe ich ein Haderner Helden.
Ja. Wir sind ja ganz schön bierig heute. Das wird eine gemütliche Runde, glaube ich.
Glaube ich.
Du bist doch fein.
Wie sonst?
Und bevor wir in den Content starten, Machen wir mal noch, wir haben noch zwei obligatorische Punkte. Und zwar, der eine geht jetzt hoffentlich heute ganz schnell. Meiner geht auch ganz schnell, aber der erste, lieber Tax. Update an der PS5, Update an der PS5-Front, sag mal, gibt's eins oder gibt's keins?
Also, ich habe jetzt echt hier so eine Denkpause einlegen müssen, weil ich lese hier bei unserem Chat immer, welche neuen Spiele und welche neuen Reviews es gibt. Oder hier Astro und hast du nicht gesehen. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, die letzten 3 Tage gar nicht mehr aktiv nachgeschaut, weil ich dachte, hier die Event Horizon ist noch immer im Suez-Kanal blockiert, ja, und es gibt keine PlayStation. Ich werde während dem Podcast nochmal nachschauen.
Jetzt stellst du dich langsam schon drauf ein, Tax, stellst du dich langsam schon mal drauf ein, dass das Teil erst bei dir vielleicht nächstes Jahr auftaucht?
Ja, also ich glaube, der Plan B ist, dass ich mir ziemlich schnell die Xbox mit dem bald verfügbaren Raumschiff-Simulationsspiel hole. Das kommt Tags, ja auch schon
11.11.22.
Ja, eben, genau. Also ich glaube, das kommt relativ
bald. Vor der PS5 auf jeden Fall, ja. Genau. Ja. Tax spricht übrigens von Starfield. Und ich glaube, das ist ja schon ein geiles Game.
Raumschiff-Simulator ist.
Ja, ich glaube, dass es overhyped ist. Ich glaube, das ist sowas von overhyped, aber vielleicht später mehr dazu.
Später mehr dazu. Aber ja, Tax, also das heißt, keine PS5.
Ich habe noch nicht mal einen Controller geholt. Ja, das ist
echt ja, aber es gab doch so tolle Bundle-Angebote mit Spiel und Controller. Hättest du ja schon mal ins Regal stellen können.
Mhm. Ja, genau. In froher Erwartung auf die Konsole.
Ich weiß, das ist, ich hatte ja meinen Controller auch von der PS5. Das ist schon frustig, wenn du einen Controller hast, aber die
PS5
hast
du nicht. Ja, kann ich nicht, weil ich habe ja Day One und so. Ne?
Vor allem, wenn unsere Kollegen und Freunde schreiben, oh, die alten Spiele der PS4, die laufen so richtig rund und es macht ja noch Spaß, hier Battlefield 1.0, 4.0 zu spielen und richtig gut.
Ach, naja. Tax, aber das wird alles, das holst du alles nach und ich sage ja immer wieder, voll. Die Titel, die dich wirklich vom Hocker hauen werden, die gibt es noch gar nicht und so gesehen ist es für dich gar nicht so tragisch, dass du sie noch nicht hast.
Vielleicht sparst du sogar richtig viel Geld und bis die PS5 flächendeckend verfügbar ist, gibt es eine PS6.
Ja, oder die Pro dann.
Ich eine nur Generation das Gefühl, überspringen.
Dass es da halt ähnlichen Probleme gibt.
Einen Vorteil, dass ich hier im Haushalt noch nicht verteidigen musste, dass die PlayStation ja noch größer wird als die PS4.
Ja.
Es ist, glaube ich, schon ein Oschi. Und wenn der Oschi steht...
Das kannst du eigentlich nur ausgleichen, wenn du einen größeren Fernseher kaufst.
Ja, aber wenn der Oschi
dann steht... Dann schaut das im Verhältnis wieder gleich aus.
Dann passt ein 75- oder 85-Zoll-Fernseher nicht mehr hin. Also die Probleme, die sehe ich schon kommen.
Dann stellst du einfach dahinter. Da du eh die Digital hast, stellst du einfach hinter den Fernseher.
Aber sie ist halt auch schön. Also vielleicht wirkt sie nur auf den... Sagt mir das wenigstens... Ist sie denn in echt auch so schön wie auf den Fotos?
Also ich mag sie sehr gern.
Also ich mag sie schon auch, aber schön weiß ich jetzt nicht. Das hat man ja schon mal, das Thema mit dem Design. Und ich
sagen wir so, schön ist im Auge des Betrachters, aber sie ist ästhetisch. Vielleicht kann man es so sagen.
Ja gut, ihr müsst mal berichten.
Ja, dann. Genau. Ja, der Christian und ich, wir berichten ein bisschen von der PS5, sorry dafür, aber wir werden das ein oder andere Spiel heute beleuchten.
Ja, dass wir ich will es aber auch
genießen. Ja, dann mache ich da noch kurz, bei mir geht es richtig schnell. Peter's Grading Game, ich wollte eigentlich nur sagen, dass meine Games auf dem Weg nach USA sind. Mehr kann ich auch schon
glaubst
nicht
sagen. Du?
Ich habe nämlich, also ich kriege da keine Tracking-Number, weil ich mache das ja über diesen Service und die sagen, sie können die Tracking-Numbers aus Sicherheitsgründen nicht verteilen. Ja, klar. Aber die haben so ein Tracking auf ihrer Webseite, wo man dann sieht, was es gerade für einen Status hat. Und der Run 1, den die gemacht haben, da sind schon die ersten Games auch wieder zurückgekommen. Sehr cool.
Was ich schon sehr seriös fand, ist, dass dieser Countdown, den du gezeigt hast, der ist ja sogar inklusive Sekunden. Also in 3 Tagen, 2 Stunden, 27 Minuten und 15 Sekunden verlässt dein Spiel Deutschland. Da kann ja gar nicht schief gehen dabei.
Das war nur der Annahmeschluss, muss man sagen. Nee, die Jungs sind komplett vertrauenswürdig. Ich bin auf dem Discord so. Das glaube ich haut.
Das hat irgendwie wie was von EVE Online oder anderen Rollenspielen, wo du dann bis zu 48 Stunden oder 2 Wochen warten musst, bis du irgendeinen Skill hier ausdefiniert hast.
Ja, in dem Fall sind es halt wahrscheinlich 3 Monate bei mir.
Und ich glaube, du bist da so richtig auch, nach 3 Monaten ist das Produkt richtig gereift.
Jeder kriegt dann einen plus 5 Bonus auf Geduld.
Wahrscheinlich kommt dann eher, ich glaube eher, dass ich das Glück habe, dass wahrscheinlich bei einem Game, und ich habe es einfach nicht gesehen, irgendwie total was total verprintet ist auf dem Cover, ja, und ich kriege dann irgendwie so ein 50er-Rating oder sowas.
Oder naja, dann doch alles weg und dann kriegst du noch einen plus 3 Bonus auf Naivität.
Oder du kriegst sie alle in total zersplitterten Hüllen wieder und dann kriegst du so ein plus 18 auf Rage.
Berserk-Mode.
Let's see. Aber vielleicht kriege ich auch richtig geile, schöne Cases und ja, 95 Ratings. Wer weiß.
Absolut, genau. Und ach, wir drücken dir die Daumen. Und es bleibt spannend. Bleibt dran, liebe Hörer.
Es bleibt spannend. Bleibt dran. Es wird zwar erstmal in den nächsten 2 Monaten wahrscheinlich nichts passieren, aber irgendwann dann können die Dinger wieder zurückkommen.
Das ist ja dann so ähnlich wie mit der Taxan PS5-Update dann.
Mhm. Ja, eben, genau. Spätestens noch ein Grund mehr, Geekzone zu verfolgen, ja.
Ja, spätestens in 2 Monaten kannst du dann vielleicht sagen, hey, meine Games kommen in 25 Tagen, 7 Stunden, 8 Minuten und 41 Sekunden wieder bei mir an. Ja,
genau. Na gut. Dann gehen wir doch mal in den Content. Und das Geile ist jetzt, wir haben ja heute sogar so ein bisschen uns überlegt, wie wir vorgehen. Und das könnte für den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen vorskippen will, interessant werden, wenn wir mal vorab sagen, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen über Filme und Serien sprechen und werden dann in den Gaming-Sektor übergehen und dort auch über das Thema E3 sprechen. Also E3 ist jetzt echt schon wieder alter Hut, schon wieder eine Woche her. Aber wir wollen natürlich ein bisschen kurz mal über das Event sprechen, wie wir das Event an sich fanden und dann viel mehr auch über die Titel, die in der Zeit, man muss echt sagen in der Zeit, also kurz vor der E3, während der E3, nach der E3, um die E3 herum vorgestellt wurden und auf was wir uns da so freuen. Das wollen wir dann auch noch machen. Und um da jetzt aber erstmal reinzukommen, ein bisschen uns einzugrooven, sprechen wir jetzt erstmal über so ein paar Filmchen, ne? Und die Listen sind kurz. Ich habe leider gar nichts geschaut, beziehungsweise nichts, was es wert ist, dass ich es hier berichte. Aber wer will denn starten? Wie schaut es denn aus? Ich würde mal sagen, heute darf der Christian mal starten, weil der sonst spannt man den immer so auf die Folter und dann muss er alles auf einmal rausballern.
Der sprudelt immer so aus ihm raus und dann kann er nicht mehr bremst werden.
Deswegen, Christian, leg doch mal los.
Okay, dann fange ich doch mal gleich mit einem Trio mit koreanischen Filmempfehlungen an. Dann fackle ich die alle drei auf einmal ab, damit ich nicht alle langweile, weil es halt doch ein bisschen exotisch ist, aber den einen oder anderen kann man ja doch damit abholen, weil nicht erst seit Parasite weiß man ja, dass aus Südkorea sehr, sehr gute Filme kommen können. Und ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Fan des südkoreanischen Kinos, weil die einfach sehr hochwertig produzierte Filme machen, sei es im Action-Bereich, sei es aber auch im Thriller-Bereich. Gerade speziell im Thriller-Bereich findet sich da doch die ein oder andere sehr...
Ist das eigentlich im Thriller-Bereich?
Das ist im Thriller-Pfeifen-Bereich.
Heißt aber, Christian, du warst da schon drin in dem Game, bevor es cool war und jeder ist jetzt feiert.
Genau, muss man so sagen. Also, genau, seit auch bevor die schon Oscars abgeräumt haben, da alle gesagt haben, oh, toll. Bevor es noch cool war, war ich schon bei den Coolen.
Boah, nein, cool, auch mal. Sehr gut.
Das ist ja, also auch allgemein asiatisches Kino oder so Hongkong und Japan, das ist ja auch immer in diesem Fantasy-Filmfest, also gerade auch in dem Fantasy-Filmfest in München, wird ja da auch viel gezeigt. Und da haben die auch recht früh angefangen, südkoreanisches Kino zu präsentieren. Und da waren damals schon sehr viele gute Filme dabei. Und gerade eben von der Action, die sind von der Action teilweise echt Hollywood-Qualität und aber von der Handlung her manchmal nicht so weichgespült, sondern dann doch so ein bisschen kompromisslos. Und auch gerade bei den Thrillern, da sind sehr viele so dunkle Sachen dabei, wo man denkt, puh, das hätte man in Hollywood nicht gemacht, dass halt da auch zum Beispiel mal ein Kind stirbt oder so an der einen oder anderen Ecke. Und das ist halt dann die notwendige Härte, die manchmal so ein Serienkiller-Thriller dann halt auch braucht, dann mit reinbringt. Mhm. Ja, und dann fangen wir doch mal an. Ich fange mal mit A Hard Day. Der ist schon einige Jahre alt, aber der ist erst jetzt in Deutschland erschienen. Wahrscheinlich, und ich weiß auch gar nicht, warum jetzt erst, weil eigentlich hätte ich letztes Jahr erwartet, weil da ist nämlich auch einer von den Hauptdarstellern von Parasite spielt dort mit. Der spielt einen korrupten Polizisten. Und es geht auch um diesen als Hauptdarsteller, einen korrupten Polizisten, der bei der Beerdigung seiner Mutter betrunken mit dem Auto einen Mann überfährt
Also der Vater von Parasite, oder?
Nein, nein, einer von den, also von den, das sind ja auch von schon Erwachsene, oder ist das der Bruder dann, oder keine Ahnung.
Ah, okay.
Der Jüngere von diesen älteren Erwachsenen da halt, ja. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie der Schauspieler heißt, und man kann sich das dann angucken, aber, oder halt rausklicken auch bei, wir machen ja wieder, ach, das sagen wir dann nachher noch, unsere Letterboxd-Liste. Das müssen wir dann nachher noch
anmerken. Oh ja, das müssen wir dann auch noch anmerken. Unbedingt, das machen wir zum Abschluss der Filmsektion. Erklären wir das kurz.
Ja? Genau, deswegen brauche ich gar nicht akkurat sein, weil Details kann man sich dann darüber raussuchen. Und dann, ja, was für ein Blödsinn hat der denn erzählt? Stimmt ja alles nicht. Nein, nein, auf jeden Fall, genau, spielt er mit. Und er überfährt eben diesen Mann, und der ist tot, und denkt sich aber, scheiße, bin ja betrunken, geht ja nicht, muss ich die Leiche beseitigen, und packt sie in den Kofferraum und versucht halt, die dann zu beseitigen. Das macht er im Sarg seiner Mutter. Es klingt sehr obskur, es ist auch so, und das hat dann auch ein oder andere echt, echt schlimme Folgen, also so Szenen zur Folge, so Fremdschämen-Sachen auch. Naja, also allem Überfluss ist er nämlich halt nicht nur jetzt betrunken, sondern auch Polizist. Also er ist bei der Kriminalpolizei, irgendwie bei der Mordkommission, glaube ich sogar, oder glaube schon, und hat auch dort ein bisschen Dreck am Stecken, also mit seinen Kumpels, die machen da auch schon mal so ein paar so halbgare Sachen, so ein bisschen korrupte Cop-Sachen. Naja, und auf jeden Fall denkt er sich, naja, jetzt erstmal Gefahr gebannt, aber auf jeden Fall am nächsten Tag meldet sich einer bei ihm und erpresst ihn und sagt, er hat gesehen, dass er diesen Mann umgefahren hat und ermordet hat, und wenn er jetzt nicht macht, was er sagt, dann bringt er das an die Öffentlichkeit. Und dann beginnt so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, und das ist, mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist wirklich durch die Bank spannend und extrem sehenswert und extrem gut gespielt und, wie gesagt, sehr hochwertig. Nicht so viel Action, wie ich vorhin gesagt habe. Also es ist halt mehr so ein gut gespielter Thriller, korrupte Polizisten und Gangster, und es geht auch noch um Drogen und so ein bisschen, aber es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
Meine Frage dann immer auch für jemanden, der einfach jetzt Bock auf einen Thriller hat, oder muss man dann schon gleich wieder südkoreanische Filme wertschätzen?
Nee, also ich glaube, man muss nicht speziell auf südkoreanische Filme stehen. Es hat so ein bisschen dieses typische südkoreanische Overacting auch, was manchmal da so reinkommt. Mhm. Und ist manchmal auch sehr, sehr so typisch. Südkorea ist ja auch eines der Länder, wo Hierarchie sehr stark geprägt ist. Also da passiert es dann halt auch mal, dass er, obwohl er zum Beispiel bei einem Autounfall schuld ist, die Streifenpolizisten zusammenschlägt, weil er halt der ranghöhere Polizist ist und so Geschichten. Also ganz, ganz merkwürdig, aber das versteht man halt nicht, wenn man nicht sich mit dieser Hierarchie-Denke in Korea zum Beispiel auch auskennt. Und das ist halt einfach so, die sind halt sehr stark Hierarchie geprägt, auch nicht nur in Südkorea, aber halt auch da. Und das sind so die einzigen merkwürdigen Sachen, aber ansonsten ist das sehr empfehlenswert, auch für Normalos. Jetzt auf Blu-ray, bei Prime. Ja, ich habe ihn auf Blu-ray, weil ich eben schon vor 2 Jahren lief der, oder ich glaube vor 3 Jahren sogar schon lief der auf dem Fantasy-Filmfest, und da habe ich schon so viel Positives drüber gehört, und dann kam der jetzt ewig nie, und jetzt habe ich mir den halt auf Blu-ray gelegt, aber der wird, ich denke mal, das ist so einer, der spült sich auch mal in Prime rein, ja, demnächst oder halt in den nächsten Monaten, denke ich mal. Und dann werden wir Augen und Ohren offen halten, wenn das passiert, dann sagen wir nochmal Bescheid. Ansonsten, wer drauf steht und ist nicht sich nicht scheut, mal auch einen Zehner auszugeben dafür, bei dem Film zu kaufen, oder 5 Euro zum Leihen, dafür ist es das auf jeden Fall wert.
Ich sehe nur gerade hier irgendwie 4 Euro bei YouTube.
Ah, siehst du mal.
Ich habe noch nie bei YouTube was Kostenpflichtiges geliehen, aber gibt's wohl. Aber sonst auch 4 Euro Prime, 4 Euro Google Play und so weiter.
Genau.
Cool.
Genau. Dann jetzt einen, den es wirklich auf Prime gibt, auch ein koreanischer Film, Deliver Us From Evil. Der ist ein extremer Actionfilm und auch extrem unglaubwürdig und sehr fernab von Realität, und aber dadurch für mich speziell ein riesiges Spaßfest. Ich glaube, dem Peter kann ich sowas nicht empfehlen. Hard Day auf jeden Fall, Peter-Film. Aber auch Philipp, dem würde ich den Film, bei Deliver Us From Evil, da würde ich schon eher sagen, Philipp, der würde doch Spaß haben damit. Wenn er denn nicht ob es diesen bisschen skurrilen koreanischen, auch japanischen Einschlag, wenn ihm das nicht zu viel ist. Das kann
gefährlich
sein. Ja. Gefährlich. Es geht um einen jungen Mann, der ein ehemaliger Spezialagent ist und sich jetzt als Hitman verdient, also aber auch eigentlich nur im Gangstermilieu Gangster umbringt. Also für andere Gangster bringt er halt Gangster um. Und sein Agent vermittelt ihm halt noch so den letzten Job, sagt er, noch einen machst du, bevor du dich zur Ruhe setzt. Und dort soll er halt einen recht großen japanischen Gangster umbringen. Und das macht er und hat aber nicht daran gedacht, dass der Blutsbruder von diesem Gangsterboss einer der größten und psychopathischsten Killer aus Japan ist, der jetzt Jagd auf ihn macht. Und der jagt ihn halt quer durch ganz Südasien, Südostasien, weil das spielt dann sehr viel in Thailand, weil man muss dazu sagen, also er weiß noch nicht, dass er gejagt wird, dann macht er doch nochmal einen Job für seine alte Freundin, also seine ehemalige Lebensgefährtin, die er damals verlassen musste, weil sich seine Geheimagenten-Spezialeinheit aufgelöst hat und hatte sie dann zurücklassen müssen. Und sie war aber schwanger damals von ihm. Und seine Tochter wurde jetzt in Thailand entführt und seine ehemalige Freundin ermordet. Und jetzt begibt er sich dann nach Bangkok, um seine Tochter zu suchen. Und dann beginnt echt so ein extrem brutales, actionreiches Katz-und-Maus-Spiel mit ganz perversen Kinderhändlern, die halt Kinder entführen, um ihnen mit illegalen Organhandel die Organe rauszuschneiden oder sie halt dann einfach auch an irgendwelche Sex-Trafficker zu verkaufen. Also auch sehr düster und hardcore und gleitet teilweise ein bisschen in so comic-mäßigen Film ab, weil die Bösewichte sind alle so super böse und können alle super kämpfen. Ich habe selten sowas auch ein bisschen Skurriles gesehen, aber mit echt extrem guter Action. Sehr zu empfehlen, auf Prime.
Aber Christian, jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Kann es sein, dass es den zweimal gibt?
Es gibt zwei Deliverers from Evil, ja. Es gibt so einen amerikanischen Horrorfilm.
Ja, der ist genau. Nicht. Okay, du meinst den von 2020, Jung Min Hwang oder so, spielt damit.
Hau mir um.
Das kann sein, hau mir um.
Südkorea, genau.
Südkorea, genau.
Ja, okay, dann müssen wir dort, den hast du bei Prime gesehen, weil bei Netflix gibt es nämlich den anderen, der auch Deliverers from Evil heißt.
Das kann sein. Der ist, glaube ich, mit hier dem Hulk, wie heißt er?
Wie heißt
der Schauspieler?
Eric Bana, Edgar Ramirez, ja, genau.
Olivier Bana. Kommt drauf an, es waren ja so viele schon Hulk, von Lou Ferrigno angefangen.
Ja, der war aber auch noch einer
Eric der coolen. Eric Bana heißt der.
Ja, genau, Eric Bana. Der spielt damit und der ist auch ganz cool. Also ich fand den damals ganz cool, den Deliverers from Evil, aber er hat mit dem jetzt nichts zu tun.
Ach, das ist nicht irgendwie dann so ein US und dann Korea so, die haben nichts.
Nee, das ist wirklich so ein okkulter Horrorfilm, glaube ich, mit besessenen Menschen und so und Deliverers.
Okay, aber du hast jetzt von dem anderen gesprochen. Okay, genau. Verstehe. Genau. Aber Empfehlung dann auch, du hast ja schon gesagt, eher so Action Jackson.
Ja. Also mega Hirn aus, also da ist nichts realistisch in dem Film und die Typen, wie sie sich abschlachten und so, das ist alles extrem überzeichnet, aber genau, was ich gebraucht habe, also so ein bisschen so eine schmutzige, schmutzige Variante vom Boss-Level klingt ein bisschen blöd, weil Boss-Level war halt sehr viel lustiger auch, aber so in dieses Kaliber, einfach eine dumme Unterhaltung.
Okay. Genau, und dann hattest du gesagt, du hast eine Trilogie am Start.
Genau, der dritte im Bunde, der ist dann weitaus weniger dumm. Das ist aber die größte Empfehlung, die ich aussprechen kann. Das ist der Film Memoir of a Murderer. Auch hier, also das ist auch ein südkoreanischer Film, auch hier gab es auch schon aus Südkorea mal einen Film, der hieß Memory of Murders oder Memory of Murder. Auch nicht damit verwechseln, bitte. Sondern der heißt Memoir, also wie die Memoiren of a Murderer. Und der ist, das Setup ist auch schon allein so genial. Es geht um einen Serienkiller, der als Junge seinen Vater umgebracht hat, der ihn und seine Geschwister alle misshandelt hat und dabei hat er ihn dann mal umgebracht und dabei die Lust am Töten gefunden hat und aber sich versucht hat, auch immer so nur die es verdient haben, halt zu töten. In Anführungsstrichen. Naja, auf jeden Fall hat er dann mal bei einem Mord einen Unfall und eine schwere Kopfverletzung und die hat zur Folge, dass er immer mehr und immer mehr in hier, nicht Alzheimer, sondern wie heißt es? Also Alzheimer ist ja die Krankheit, aber in
Demenz?
Demenz, genau. Er wird immer mehr dement, also, und er vergisst die Sachen. Und auf einmal tauchen Frauenleichen auf in seinem Dorf. Und das Muster schaut aus, als ob er das sein könnte. Und dann denkt er, hat er die umgebracht oder hat er sie nicht umgebracht, und begibt sich halt auf die Suche nach einem Mörder und findet dann auch einen Mörder, der ein Polizist ist, der mit ihm dann halt auch so Katz und Maus spielt und der sich an seine Tochter ranmacht und er dann halt aber immer wieder versucht, ihn zu jagen und zu fangen, dabei aber dann wieder so Demenzanfälle hat und dann, also gibt's extrem coole Situationen. Mehr sage ich jetzt auch nicht, weil der hat auch einige Wendungen und sehr viele Finessen und es ist ein sehr, sehr, meiner Meinung nach, intelligenter Thriller und auch ein sehr schonungsloser Thriller. Also wirklich auch einer von der brutalen Art, wie es aus Korea oftmals üblich ist. Und der hat unglaublich, unglaublich hoch bei mir im Kurs. Das ist einer der Top-Filme dieses Jahr bei mir momentan.
Cool. Der hat einen unglaublich krassen Originaltitel. Wenn man den nämlich googelt, dann steht da Salin Yaui Gyokbeop.
Kann sein. Das ist, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber ja.
Wahrscheinlich, aber es steht mit sozusagen in unseren Buchstaben steht da der Titel. Das finde ich ganz interessant, weil normalerweise schreibt Google da ja auch dann den.
Man kann ja auch koreanische Namen und koreanische Titel mit hier in ganz normal lateinischen Buchstaben schreiben. Nur mit dem Sprechen hat es dann, wenn man die hört, wenn die sowas sagen, klingt das ganz anders, als wie wenn du denkst, das steht doch da gar nicht.
Ja, aber also ich glaube trotzdem, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Beweise mir das Gegenteil.
Wahrscheinlich. Genau, und den kann ich also eigentlich der ganzen Runde hier empfehlen, weil ich wüsste niemanden, der da was dagegen haben könnte, weil der ist, ich weiß gar nicht, 2 Stunden oder so und geht wie im Flug vorbei.
Ist auch sehr gut bewertet überall. Also der kommt richtig gut weg, der Kollege-Film. Qualitätskino von Christian.
Qualitätskino, genau. Und nachdem wir es schon angeteasert haben und wenn ihr jetzt Probleme hattet, euch zu merken, wie das heißt, wir haben seit letzter Geekzone eine Letterboxd-Liste am Start, die wir jetzt pflegen werden weiterhin. Also wir werden die einfach dann die Filme, die wir hier besprechen, dort hinzufügen. Mit einem kleinen Vermerk, glaube ich, noch, genau, ich habe dazu geschrieben, wo man sie sehen konnte oder wo wir sie gesehen haben. Genau. Zumindest, genau. Und wenn ihr da Anmerkungen habt oder meint, noch mehr Informationen dazu zu packen oder sonst irgendwie, haut's rein. Wir hauen dann den Link auch in die Shownotes mit rein.
Der kommt in die Shownotes auf jeden Fall. Und das Allerwichtigste, ich glaube, ihr folgt alle da dem Christian, ne? Weil der Christian ist einfach bei uns der Aktivste auf Letterboxd. Und kommentiert. Genau,
dann könnt ihr all die Qualitätsfilme auch sehen, was ich geguckt habe, was ich hier nicht erwähne oder nicht erwähnen darf.
Oder du nicht für erwähnenswert hältst. Aber ja, ihr könnt dann das volle Programm sehen. Also wirklich Christian in the Deep. Plus, ihr könnt sogar vorm Cast dann schon sehen, was der Christian so alles sich reingezogen hat für wildes Zeug.
Aber das ist quasi dann ein Spoiler, ne?
Also genau. Und wenn ihr dann live dabei seid, dann könnt ihr euch wünschen im Chat, dass ich da was drüber sage.
Wow, das ist doch mal eine Idee. Dann hätten wir endlich mal auch ein bisschen mehr Content von deiner Seite.
Oh, volle Interaktion auch.
Genau, endlich komme ich mal zum Reden.
Sehr schön, aber schön, dass der Christian hier den Dosenöffner gemacht hat, finde ich super. Jetzt gehen wir aber doch direkt so ein bisschen, ich würde mal sagen, konsenstauglicherem Material über, kurzzeitig mal. Dann darfst du natürlich da noch weitermachen, Christian, weil du hast noch das ein oder andere, was ich wirklich sehr interessant finde. Bin ich sehr gespannt, was du dazu erzählst. Gehen wir doch mal zum Tax, oder? Weil der Tax hat sicher wieder ein paar Sachen selber geschaut, aber viele Sachen auch mitgeschaut und dann kann der doch ein paar Sachen abhandeln. Übrigens, nur ganz kurz, ein Disclaimer vorneweg. Ich hab's verplant, Vivarium zu schauen. Ich glaube, ich hätte den bis heute schauen sollen, oder? Da war irgendwas.
Ja, ich denke schon.
Schauen können
zumindest. Ich würde mal laut schreien wie ein Vivarium.
Dann darfst du auch einfach alles sagen, weil dann ist mir jetzt auch egal. Dann schaue ich ihn einfach gespoilert. Aber Tax, erzähl doch, was gab es denn so zu schauen? Du kannst auch gerne mit Vivarium starten, wie du möchtest.
Nee, gar nicht. Ich würde gerne an den Wahnsinn, den gespielten Wahnsinn von Christian anknüpfen. Ich habe den Film jetzt gar nicht parat. Tatsächlich ist es eine Doku und ich hatte es bei uns ja auch schon mal die Tage erwähnt. Ich hatte eine Doku angeschaut über eine Frau, die entführt wurde. Und zuerst dachte ich mir, nee, ich will so einen Schmarrn gar nicht anschauen, weil irgendwie die Interviewpartnerin mir irgendwie nicht sympathisch war, so vom Format, welche Fragen die gestellt hat. Beispielsweise, hattest du Angst bei der Entführung? Ja, also solche Fragen. Und dann hat das betroffene Opfer berichtet. Und ich mag jetzt nicht spoilern, das soll jetzt hier auch nicht irgendwie einem unterhaltsamen Film gleichgesetzt werden. Aber sag mal, diese Auswüchse, die der Christian von irgendwelchen Filmen nur andeutet, das passiert dann auch im realen Leben. Und ich finde das echt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt, krank. Und ich werde mal den Link hier zu dieser, ich glaube, so eine Bayern 3-Doku wieder oder Y-Kollektiv-Doku.
Es wäre nett.
Schaut es euch an.
Was geht's? Kannst du ganz kurz nochmal erklären?
Also ich sehe die Geschichte ist ganz einfach. Eine junge Mutter, also die Storyline, eine junge Mutter geht kurz Fahrrad fahren. Es passiert in der Schweiz mit einer wunderschönen Gegend. Ich glaube, sie hat eine Tochter gerade vor ein paar Monaten geboren und möchte einfach mal eine Stunde raus und geht halt Fahrrad fahren, Rennrad fahren. Und dieses Verbrechen startet dann so, dass hinter ihr ein Auto fährt und das Auto überholt nicht, sondern das Auto fährt sie halt an, ja? Also dass sie vom Fahrrad fällt. Und so wie der Christian vorhin auch gesagt hat, ja, er weiß ja noch nicht, dass er verfolgt wird, dachte jetzt hier auch unser Opfer, ach ja, wunderbar, jetzt will mir der Autofahrer helfen. ihr sozusagen aufhelfen und das nächste, was in die Kamera zeigt, sind erstmal ihre gebrochenen Unterarme, weil die mit irgendeinem Gegenstand eingeschlagen worden sind. Und dann weißt du natürlich, irgendwie wird dieses Opfer dann, also die Frau dann doch wieder geflüchtet sein, ja, sonst hätte es ja dieses Interview nicht gegeben. Und es ist, also ich habe noch nie so einen schlechten, realen Psycho-Horrorfilm gesehen wie dieses Video, weil du denkst, jetzt hast du sozusagen diese Story erlebt oder gesehen, ja, und sagt sie, ja, und dann ging es aber weiter und dann ging es nochmal weiter. Und so ein, weiß ich nicht, was das Krankheitsprofil ist, geistig entrückter Mensch, ja, der da die Person da hier sozusagen zu diesem Verbrechen gezwungen hat. Wahnsinn. Und ich mag es nicht spoilern, ich kann es nicht spoilern.
Nee, schaut es euch
unbedingt an.
Ja. Du machst einen Link in die Show Notes, ich habe es echt immer noch nicht gecheckt.
Ja.
Aber
nee. Vielleicht also ich wollte jetzt gar nicht blöd nachfragen, um was geht es denn jetzt?
Also es geht um eine Entführung.
Aber ist es eine Doku, die du irgendwo gesehen hast? Wo denn? Oder wie?
Ich denke, das war vom Y-Kollektiv und die sind verbunden, glaube ich, mit dem hessischen und bayerischen Rundfunk. Und da wird halt immer von verschiedenen Fällen berichtet. Und die Dame erzählt halt von ihrer Odyssee.
Doku, die jetzt gerade so auch so ganz gerne beliebt sind, oder?
Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
So eine Real Crime, True Crime
Serie. Ganz genau, ja. Mhm.
Und Max, mach einen Link rein. Ich glaube, wir müssen.
Schaut es euch an.
Das ist die einzige Frage noch, das sind keine realen Bilder, sondern das ist schon alles so dokumäßig nachgedreht.
Nein, es ist nicht nachgedreht. Die berichtet einfach, wie halt das Verbrechen dann so abgelaufen ist und wie der Hubschrauber nach ihr gesucht hat und wie
die Polizei ihr entgegenkommt. Aber wird das nachgespielt?
Es wird nicht nachgespielt, sondern die begehen halt zum Teil die Orte, so gut die Person diese Orte noch besuchen kann. Und die berichtet davon und du denkst immer, jawohl, und jetzt hat es überstanden. Und da kommen dann so kleine Details raus, wie dann dieser, keine Ahnung, Split Personality, dieser Psychopath dann getriggert wird, total aggressiv wird. Und dann musst du nur das richtige Wort sagen, dann ist er wieder total entspannt. Wahnsinn. Und ich habe gedacht, also die könnte sich davon, also ohne das jetzt irgendwie ins falsche Licht zu bekommen, also sowas als Film zu verfilmen und zu drehen und dann befragst du deine Kinozuschauer und sagen die Kinozuschauer, ja, das war völlig abgedreht und völlig an der Realität vorbei. Zum Glück gibt es ja sowas gar nicht. Ja, und das hatte mich so gefesselt. Ja, also die Story besteht vielleicht so aus 10 bis 15 Fragmenten und schon beim dritten Fragment sagst du, krass, wie krank ist denn das? Ja, also okay, nur so ein kleiner Spoiler. Das komplette Haus ist runtergekommen, dreckig, alles super siffig, ja, da wo sie entführt wurde. Aber das Einzige, was blitzeblank und super hübsch ist, überall stehen Orchideen rum. Also wie in so einem Film, stell dir alles, alles grau vor und alles so total siffig und der Orchideen. Und dann musst du halt nur das Codewort sagen, oh, du hast aber schöne Orchideen. Ach, tatsächlich? Aha. Mhm. Also unbedingt anschauen. Max,
wir brauchen einen Link in die Shownotes. Weil ich glaube, jeder, der es jetzt gehört hat, wer weiß, was es für eine Art ist. Und könnte schon dem einen oder anderen begeistern. Und gibt es in irgendeiner Mediathek dann wahrscheinlich.
Ja, YouTube, alle Libraries. Nachdem wir jetzt hier YouTube auch, muss man auch Werbung machen, hier auch unsere öffentlich-rechtlichen Netflix verstanden haben. Also die Mediathek, glaube ich, von ARD und ZDF, die werden ja nicht verschmolzen, aber die werden miteinander verlinkt. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, also ich merke auch hier, wir stellen uns ganz breit
auf. Die Arte Online-Auftritt und die Arte Mediathek, die ist halt top.
Ja. Okay, Tax, jetzt nehmen wir noch was.
Gesamtmediathek.
Tax, jetzt nehmen wir noch was von deiner Liste. Du hast ja auch ein paar Sachen vorbereitet.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir wieder zum entspannten Content, aber das andere war ja sozusagen ein Bildungsauftrag, wobei es ja kein Bildungsauftrag ist, sondern echt reinster Schockmoment gewesen. Ich habe mich sehr gefreut und mir auch die Frage gestellt, warum muss der Christian mir immer Filme empfehlen und warum hat Netflix mir nicht diese tollen Filme erneut vorgelegt? Ja, also die künstliche Intelligenz oder das Personalisierungsverhalten von Netflix funktioniert nicht so gut, aber der Christian. Tipp von Christian, einfach nochmal zu sagen, unser Super-Connoisseur, unser Super-Brain, ich soll doch nochmal in Love and Monsters reinschauen, ja, diese Mini-Mini-Serien.
Love, Death and Robots meinst du jetzt?
Ja, genau. Love, Death and Robots and Monsters, oder?
Love and Monsters ist ein Film, das ist nicht diese Serie. Den gibt es auch auf
Netflix. Den habe ich auch. Ich sehe es gerade, dass du
was verwechselt. Da habe ich ein
aber Doku. Du meintest Love, Death and Robots.
Ja.
Staffel 2.
Und ich habe dazu die Staffel 2 angeschaut, weil irgendwie die Staffel 1 war mir gar nicht mehr so in Erinnerung oder hatte mich nicht so gehuckt. Und ich habe da 3 Episoden richtig aufgesaugt und ich kann echt nur sagen, die eine Episode erinnerte mich voll an Blade Runner Optik, Blade Runner Style. Muss auch sagen, jede Episode hat auch einen eigenen Stil. Ja, das eine kann irgendwie so Anime-Style sein, das andere kann komplett animiert 3D-Grafik sein oder auch normal gespielt, ja, also mit Color Grading und dergleichen. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, dieses Blade Runner-Style anzuschauen und auch eine weitere Episode mit Putzrobotern, die sozusagen im Haushalt immer schön alles aufräumen, aber dann doch irgendwie vielleicht den Menschen oder die Tiere, die in der Wohnung sind, nicht so toll finden oder auch entsorgen müssen. Eigentlich so ganz, ganz klassische Erzählung. Bis hin zu einer Art selbstheilenden Person. Wer von euch hat denn die Season 2 angeschaut? Klingelt es da bei euch? Habt ihr es angeschaut?
Ich habe es angeschaut, ja.
Also,
ich
hab letztes Mal schon gesagt, dass die... Mir hat es super gefallen. Danke für den Tipp, Christian. Also war echt super Unterhaltung.
Ja, also jeder...
mehr als 3 Folgen, oder?
Es sind 6 Folgen, glaube ich. Bestimmt.
Also jeder, der so ein bisschen Science-Fiction und so Dystopie, und das geht ja ein bisschen querbeet, also diese mit diesen Reinigungsrobotern ist ja mehr so eine Komödie. Und die fand ich sehr schwach, also die fand ich fast die schwächste von allen.
Das war mein Einstieg, aber ich fand es gut genug, um weiterzuschauen.
Es war halt die erste Folge auch, deswegen auch damit angefangen. Wobei die Reihenfolge egal ist, weil sie ja nichts miteinander zu tun haben. Ne?
Ja, aber wie ich fand, gesagt, fand also jeder, die Bilder so stark.
Oder jeder, der, also wie gesagt, der Vergleich zu Animatrix ist halt echt nicht fern. Es hat halt nichts. Animatrix war halt alles durch den Universum Matrix zusammengehalten. Das hat es hier nicht. Dadurch sind sie halt nicht so eng gebunden. Dadurch ist es viel vielfältiger. Aber es ist halt genauso auch unterschiedliche Grafikstile und unterschiedliche Machweisen. Und
so. Also wenn es dem Tax jetzt auch gefällt, dann muss ich es jetzt wirklich schauen. Es sind ja
unbedingt
auch immer so kurze Folgen. Ne?
Ja. Und die einzelnen Episoden, ich weiß nicht, vielleicht liegt es vielleicht am Budget oder vielleicht war das Budget so limitiert, weil diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, diese Episode mit dem Selbstheiler, das hat ja so ein, ja, ich weiß nicht, so ein totales Kino-Feeling, also die Qualität des Bildes einfach und diese Visual-Style.
Das ist auf Netflix.
Auf Netflix bin ich sozusagen von den typischen Netflix-Produktionen nicht gewohnt.
Ja, also es hätte auch eine Unreal Engine-Demo sein können hier, die es jetzt ja gerade auch immer gibt, so von der Grafikqualität auch.
Ja, aber es wirkte nicht künstlich, sondern wirklich, ich dachte, ich bin in einem Wahnsinns-Kinofilm. Also da hatte ich zum ersten Mal das Bedürfnis, okay, jetzt doch 85 Zoll, 8K. Und die Storyline hat mir gut gefallen. Also ich war echt mindblown, mir hat es super gefallen.
Okay, dann muss ich das jetzt, das sind ja wirklich, das muss ich jetzt schauen. Jetzt hast du mich überzeugt, Tax.
Ja, ich suche auch noch die Titel der Episoden raus, dass wir den ein bisschen sortieren können, ja.
Ja. Brauchst du gar nicht, also die sind schon in der Letterboxd-Liste, habe ich ja beim letzten Mal schon hinzugefügt, weil ich die ja geguckt hatte.
Und die Letterboxd-Liste, wie gesagt, die kommen in die Shownotes, schaut in die Shownotes und wir werden sie auch hier und da noch ein paar Mal posten auf den verschiedenen Kanälen, ihr findet die dann schon. Cool, Tax. Tax darf es noch einen. Komm. Top.
Kommen wir mal nicht so rein. Und der Rest sind eigentlich dann fast nur Warnungen, muss ich gestehen. Das sind dann wieder so Drive-by-Watches. Ja, also vielleicht positiv herausgestellt, Vampire Nation hat mich gut unterhalten. Ich weiß ja, ich ziehe euch immer auf, wenn ich sage, oh, ist ja ein alter Film von 2010. Mir ist ja nicht aufgefallen, dass der noch nicht mal nicht in 4K war.
Ach, das war die Geschichte, wo du was in SD geschaut hast.
Aber Storyline und Bild war echt alles okay. Also das hat Spaß gemacht.
Aber Vampire.
Aber halt ein alter Film, ne, Tax?
Voll. Voll.
Und Vampire.
Aber bei Prime. Cool.
Und was ich aber schwierig finde, habt ihr den auch angeschaut? Unfriended?
Ich glaube,
aus dem Jahr 2013.
Das war aber auch so ein Social Media Zeug, oder?
Ja, genau. Also, was mich da so fasziniert hat, man sieht sozusagen die Optik von 2013, wie ein Mac oder eine Windows-Maschine sich damals angefühlt hat. Und das Erschreckende ist, dass die ganze Software, die wir heute auch kennen, auch schon da war. Also Skype, Spotify.
Aber das ist eben sehr lustig, oder?
Aber es sah komplett anders aus. Spotify sah exakt wie ein iTunes-Clone. Natürlich auch mit diesem brushed Metal-Optik, kein Flat-Design. Aber das Audio-Branding von Skype zum Beispiel, das ist immer noch heute komplett gleich geblieben. Ja? Also du hörst den Sound, denkst du, hä, what? Was für eine Oberfläche?
Ja, und es ist noch nicht so lange her. Also der Film ist von 2013.
Ja,
2012, sieht aber 2013, aus, ja. Sieht aber irgendwie aus wie, also wenn du das siehst, denkst du, so hat das mal ausgesehen. So
ja, der erste Mac OS 10 iMac, so wirkt es auf einen. Und wahrscheinlich damals
war
super stylisch, innovativ.
Und wie war der Filmtax?
Ja, genau. Und dann, das war, glaube ich, der einzige Höhepunkt, wie sie die Fenster verschoben haben und die Oberfläche angeschaut habe und ich saß irgendwie so kopfschüttelnd da.
Ist so Found-Footage-mäßig oder was ist das?
Na, es ist so wie wir beim Podcast, ja, also, wo sich dann fünf Freunde auf Skype treffen.
Das war eigentlich einer der ersten Desktop-Films, die nur aus dem Blickwinkel des Computers, also aus
genau, ja, Bildschirm. Ist nur der Bildschirm. Und auf einmal ist jemand dabei, so wie Fuel oder Leute, die man nicht kennt, ja, auf einmal, wer ist denn? Das ist ja keine Ahnung, der ist ja einfach reingekommen.
Ach, da kommt einer in den Call rein. Und,
okay, genau, okay. Und dann wollen sie loswerden, schmeißen raus und dann macht das nicht noch einmal. Ha, ja, sonst wird jemand sterben. Ja, genau. Und
aber die Idee ist schon witzig, so vom, das Setting ist schon witzig, finde ich.
Aber ich irgendwie, vielleicht habe ich schon zu oft gesehen oder das triggert mich nicht so. Hast du den Schatten hinter dir gesehen? Also in dieser Qualität. Nee, bei mir ist keiner. Doch, pass auf, hallo.
Ja, gut, die blöde Möglichkeiten Frage. Bei dieser Desktop-Cam-Perspektive sind natürlich auch ein bisschen begrenzt, ne?
Ja. Also da kann man aber schon coole Sachen machen,
gut oder? Gemacht. Also es gab einen, der hieß Search, glaube ich, wo ein Vater seine verschwundene Tochter sucht und ihren Rechner knackt und dort halt auf Social Media so nachverfolgt, wo sie die letzte Zeit war und dann halt erst alles Mögliche erst rausfindet über sie, was er nicht wusste und so. Und der ist super geil gemacht. Also es ist halt auch kein Horrorfilm, aber es ist halt so ein Thriller. Und ansonsten, letztes Jahr gab es eben den Corona-Horror-Film, der hieß, glaube ich, The Host. Okay. Wo es auch, da haben die halt auch so über die ganze Welt verteilt so eine virtuelle Party gemacht und zusammen halt und sich unterhalten und da ist dann einer nach dem anderen umgebracht worden und der war zum Beispiel scheiße gemacht, fand ich, aber der war nicht so schlecht, konnte man sich schon angucken, aber das ist halt ganz oft, wenn du halt weißt, dass du bist halt limitiert und die fahren halt Tricks dann raus, ne, die sie machen müssen, damit das als Film funktioniert, aber du weißt eigentlich, naja, das so funktioniert halt auch ein Computer nicht. Und das ist halt schon schwieriges Thema. Ich bin da kein
Aber noch eine Frage kurz. Wenn du bist ja da Zuseher letztendlich bei dieser Videokonferenz. Bist ja, du dann da auch Teilnehmer? Also wirst du auch als Bildchen als Teilnehmer eingeblendet, so als Männchen oder sowas? Nee. Sondern du schaust dir einfach wirklich eine Videokonferenz von anderen an. Im Film.
Also nee, du schaust es schon aus der Perspektive eines Teilnehmers an. Du siehst den Desktop, als würdest du vor dem Rechner sitzen und dann siehst du halt, was dann außerhalb von Skype passiert, weil du halt mit iChat chattest oder per Mail kommunizierst. Und dann so, hä, warum schreibst du denn sowas Komisches? Hä, das bin doch nicht ich. Und
also du bist einer dann von denen, die da wirklich auch dabei sind in der Konferenz. Okay.
Ach, und ich habe Facebook vergessen, dann... Man darf halt nicht einer Person auf Facebook entfolgen und unfrienden. Das ist halt ganz böse.
Verstehe.
Ja, genau.
Searching hieß die. Außerdem mal rein, weil der ist auf jeden Fall besser als unfriended. Ja.
Mach Searching, aber, dann nehme ich das auch mal in die Shownotes mit auf, oder wie?
Mach
Searching. Okay, Frage, ich glaube, der Tax, der kriegt jetzt kurz einen Break, sonst hat er nämlich schon wieder... all sein Pulver verschossen und wir machen mit dem Philipp weiter. Sehr weil der gerne. Verschießt jetzt nämlich sein Pulver direkt, weil der hat nämlich genau zwei Einträge in seiner Liste.
Der Philipp kann total fix durchpulvern.
Der Philipp wird natürlich dann trotzdem beim E3-Thema mit Sicherheit mitsprechen, aber das sind so deine zwei visuellen...
Ist ja sogar nur ein visuelles Thema, also ein rein visuelles Thema, das andere ist ja ein interaktiv visuelles Thema. Wir haben natürlich, was läuft jetzt seit 3 Wochen? Das habe ich natürlich in der letzten Minute dann doch noch geguckt, auch wenn ich erst die ganze Staffel abwarten wollte, war natürlich Loki.
Die neue Sendung mit der Maus. Sorry.
Loki mit der Maus, genau. Loki mit der Maus, ich würde mal sagen, was ein bisschen so als Spontan-Feedback allgemein. Dieser Überraschungseffekt, boah, wie geil ist die Serie, denn der hat sich jetzt schon ein bisschen abgenutzt. Also man erwartet eine geile Serie und man kriegt die auch.
Marvel Opfer seines Erfolgs, ne?
Ja, aber ich meine, die Serie ist Granate wieder, die es ist alles, dass du sagst, okay, die Effekte sind krass, sie knüpfen perfekt an die Filme an, sogar noch sehr viel direkter als in den anderen. Die Darsteller sind natürlich hier super, auch wie heißt der Owen Wilson als Möbius, völlig geil. Ja, das passt wie die Faust aufs Auge alles. Aber du bist nicht, nach den zwei Serien vorher bist du halt nicht mehr überrascht. Finde ich.
So schnell geht's.
Weiß nicht, wie es dir ging, Christian, aber
also sagen wir mal so, ich bin in keinster Weise überrascht, weil ich habe mir hohe Qualität erwartet, ich habe hohe Qualität bekommen. Ich habe vor allem davor noch ein paar recht kritische Stimmen dazu gehört, im Bader Binge Podcast von Rocket Beans. Da haben die sich auch die ersten 2 Folgen angeguckt und waren nicht so positiv durch die Bank. Das hat nochmal geholfen, dass ich da mit einer nicht ganz so hohen Erwartungshaltung ran bin und war dann dementsprechend höher begeistert.
Ich bin keinesfalls enttäuscht, nur falls das so rüberkam. Ich bin total begeistert. Ich finde die Serie super. Macht es total
viel Spaß.
Ich will da gar nicht so viel spoilern. Ich glaube, da machen wir noch mal kurz was dazu, wenn sie zu Ende gelaufen ist, oder?
So machen wir das, genau.
Weil jetzt irgendwie groß, noch mal so ganz kurz, um was geht's hier? Loki ist ja im Rahmen der Zeitreise der Avengers im letzten Film mit dem Tesseract geflohen und wird von der, wie heißen sie, TVA, der
Time Variant
Agency. TVA, nicht W, genau, TVA, Time Variant Agency, aufgegriffen, gefangen genommen und schon dieses, wie sie ihn gefangen nehmen und hier in diese Behörde reinbringen, ist super, ne? Also Tränen gelacht am Anfang schon. Über seinen, er spielt, er ist halt auch, also die Rolle des Loki ist natürlich hier für den Kollegen auch perfekt, ne?
Tom Hiddleston ist halt einfach auch
ein Top-Schauspieler. Tom Hiddleston macht das so geil. Ja, das ist so großartig. Naja, gut, jetzt will ich aber gar nicht schwärmen, sondern es geht halt eben darum, und lange Rede, kurzer Sinn, er wird quasi dann von der TVA angeheuert, um eine Variante von sich selbst zu finden, die in der Zeit herumreist und da die Agents der TVA umbringt.
Genau.
Kann man, glaube ich, kurz so, ohne zu spoilern, zusammenfassen.
Richtig, genau. Was halt doch eigentlich ganz interessant ist zu wissen, es ist ja nicht der Loki, sondern es ist ja wirklich ein Variant, also einer, der den optimalen Zeitstrahl verlassen hat, weil der echte Loki ist ja in Avengers 3, war das doch, oder? Ist er da gestorben?
Genau, der ist...
Von dem hier...
Thanos.
Josh Brolin, genau, Thanos, umgebracht.
Josh Brolin hat Loki umgebracht. Ja, also Thanos hatte, klar, der echte Loki, er hat halt durch den Tesseract und durch seine Zeitreise-Action, da hat er halt quasi die ideale Timeline verlassen. Na, und ja, also es ist natürlich vom, eigentlich ist es schon der Loki, wie wir ihn kennen, also er ist von
das
der
Persönlichkeit. Das ist Persönlich- dann eigentlich die ideale Timeline.
Die ideale Timeline
Zeitachse, wo wir die Filme sonst immer anschauen.
Genau, die ideale Timeline ist die Realität. Also quasi, das ist so, wie alles läuft. Und wenn du eine Zeitreise machst und du beeinflusst irgendwas, dann weichst du ganz so die Grundtheorie, weichst du von dieser idealen Timeline ab. Und je weiter du davon abweichst, irgendwann führt es ins Chaos und dann gibt es den Timeline-Krieg und was weiß ich. Das wird ganz nett erklärt.
Genau, das wird halt super gut erklärt. Die TVA sorgt halt dafür. Es gibt die Zeit.
Das wird auch erklärt im Film dann.
Ja.
Ich habe schon wieder Meta-Wissen dazu.
Die sind Hüter der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und die bestimmen den perfekten Zeitstrahl halt eben. Und da darf keiner davon abweichen. Und auch wenn du glaubst, du bist Herr deiner selbst und Herr deiner eigenen Entscheidungen, sagst du so, aber nein, ich bin doch Herr meiner eigenen Entscheidungen. Und dann so, ja, klar. Das ist echt, es ist sehr witzig gemacht halt. Also,
Es ist nicht bisher zumindest nicht ganz so insiderig wie die anderen beiden, ne? Oder ich habe es nur mehr übersehen. Also es ist nicht
Das sieht man auch als Noob.
Es ist nicht ganz so gespickt mit irgendwelchen Marvel Easter Eggs. Ich denke, das steigert sich.
Also ja, also es sind einige drinnen, aber das ist unrelevant. Also es gab zum Beispiel, was ich nicht wusste, da kommen ja Szenen aus Avengers kurz vor.
Ja.
Aber die haben sie echt nachgedreht. Also es sind nicht die Original-Filmszenen aus Avengers, weil da waren so ein paar Kleinigkeiten drinnen, dass sich Captain America anders verhält und so. Das ist extrem schräg. Aber das musst du dir halt aber halt auch in so YouTube-Filmchen dann angucken, wenn dich sowas interessiert, das, um darauf halt überhaupt aufmerksam zu werden. Ansonsten hat es erschreckend wenig mit Marvel zu tun. Gar nichts eigentlich.
Ja, es ist nicht so krass. Ich habe schon gesehen, es gibt wieder die ganzen Leute, die Easter Eggs gesehen haben, die ich nicht gesehen habe, also die irgendwo Agent Carter entdeckt haben und was weiß ich was.
Oh mein Gott, ja.
Aber ich sag mal so, also mir ist sehr, sehr wenig in der Richtung aufgefallen bisher. Ich habe aber auch nicht gezielt drauf geachtet, weil mir die Serie so einfach viel zu viel Spaß gemacht hat zum Angucken. Also ja, ich denke, wenn du Marvel-Fan bist, ist keine Frage, ob du die Serie sehen willst und sehen wirst. Bei Peter ist es natürlich schon eine Frage, ne?
Keine Sorge, ich schaue sie eh nicht.
Sicherlich nicht. Ja. Also wenn du keinen Bezug zu Loki hast, dann hast du halt auch den Bezug, den Reiz von Loki nicht, weil selbst wenn du halt kein großer Marvel-Superhelden-Fan wärst, ich meine, Loki an sich, den mögen ja auch viele aus vielerlei Gründen und er ist halt nicht Captain America oder keine Ahnung, Iron Man oder so, er ist halt Loki.
Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen, war das nicht mal der Böse bei irgendeinem Thor-Film?
Schon.
Der Loki ist der Antagonist. Loki ist im MCU genauso böse wie in der nordischen Mythologie.
Okay.
Ja, er ist halt der Trickster.
Er ist der Trickster und er ist, ich würde ihn, er schwankt zwischen Böse und Anti-Held. Mhm. Weil er verfolgt zwar seinen eigenen Vorteil primär und eigentlich immer seinen eigenen Vorteil, aber das heißt ja nicht, dass das nicht auch mal ein guter eigener Vorteil für den Rest der Welt sein kann.
Das ist natürlich
richtig. er ist nicht böse um der Boshaftigkeit willen, wie so ein richtiger Villain das normal tun würde. Er ist halt, naja, er verfolgt halt seinen eigenen Plan und seinen eigenen Vorteil, ne?
Der Boshaftigkeit willen, das ist eigentlich ein schöner Titel.
Er ist kein Villain der Boshaftigkeit willen. sprachlich brillant. Muss ich gleich das Rappen anfangen? Nee, aber also wie gesagt, war jetzt keine Überraschung, dass die Serie gut geworden ist. Die musste fast gut werden, um die Tradition fortzusetzen.
Ja, ich habe die dritte Folge noch nicht gesehen. Ich glaube, es erscheint ja immer mittwochs, oder?
Ich habe die dritte heute schon gesehen, heute noch geguckt.
Ah ja, ich habe es heute noch nicht geguckt.
Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, du wirst deinen Spaß haben.
Das glaube ich. Nachdem mir die zweite am Ende schon, also da hat es auch mal richtig Gas gegeben. Also es ist nicht so, dass man könnte ihm vorwerfen, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin, ohne dass es aber dümpelt. Also weil es einfach so viele Ideen hat und so viel Abwechslung hat. Aber so richtig Gas haben sie noch nicht gegeben, die ersten zwei Folgen.
Also dass sie teilweise in den Serien auch ein bisschen ein langsameres Erzähltempo pflegen, das hat man ja bei den letzten beiden Serien schon.
Genau.
Bis jetzt dümpelt es aber nicht so stark. Ich finde, da hat der Falcon und der Winter Soldier haben teilweise ein bisschen mehr gedümpelt.
Ja, also es ist ja auch immer, langsames Erzähltempo heißt ja nicht immer dümpeln. Das kann ja was Gutes auch sein. Es ist nicht so wie bei The Walking Dead, wo halt gar nichts passiert dann.
Weil wirklich nur extra gezerrt wird. Ja. Okay, aber da berichtet ihr nochmal, wenn es durch ist, oder?
Genau, das dürfte dann im nächsten Cast sein, weil es hat, glaube ich, auch wieder nur 6 oder 8 Folgen.
Cool. Yep. Da sind wir aber gespannt, weil wie es den Fanboys taugt.
Hervorragend.
Philipp, dann habe ich das andere vielleicht falsch interpretiert. Du hast nicht da Doom den Film gemeint, was da noch auf deiner Liste steht.
Das erste, das Doom Remake von 2016 gespielt.
Das Doom Remake von 2016.
Ich bin halt dieses große Comeback von Doom halt, oder?
Ja. Das große Comeback von Doom, genau.
Ach so, okay.
Auf du der hast PlayStation oder welche
nicht Doom Konsole? Eternal, sondern
Xbox Series X, weil es gibt ja die ganzen Bethesda-Spiele, sind ja jetzt alle im Game Pass. Und ich wollte eigentlich tatsächlich, wollen wir das Thema jetzt gleich in Richtung Videospiele
bringen? Das ist nämlich die Frage. Deswegen die Frage, ich glaube, da machen wir kurz einen Stopp, weil wir sollten erst noch die Filmsektion abschließen. Da war ich falsch gewickelt. Ich dachte, du meintest da irgendeinen Doom-Film, wo es auch ein Remake gab.
Um Gottes Willen.
Nee, das lassen wir dann lieber. Deswegen haben wir vorhin gesagt, du hast zwei visuelle Schauwerke und ich habe jetzt erst verstanden, warum du das unterteilt hast. Alles klar. Das
ist der mit The Rock, der Doom-Film.
Und ja, den ja. Gesehen. Aber dann hat mich 2016 auch irritiert, aber ich habe dann nicht drüber nachgedacht, ja genau. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach die zweite Runde durchziehen, indem der Christian natürlich noch erzählt, was er sonst noch so geschaut hat, weil da sind noch ein paar sehr spannende Themen dabei. Erzähl mal.
Ehrlich jetzt?
Mhm. Ja, ich finde, da darf ich mir was wünschen.
Für mich ist das ja alles spannend. Du darfst dir was wünschen, klaro.
Ich würde gerne The Empty Man, da müsstest du mal ein bisschen mehr dazu sagen. Das muss man erzählen, was das ist.
The Empty Man war einer dieser, so ein Hype-Horrorfilm, der, glaube ich, seit einigen Wochen, Monaten so ein bisschen durch diverse, nicht stattfindende Filmfestivals gegeistert ist. Also es ist ja durch Corona gar kein Filmfestival stattgefunden. Manche waren ja digital, manchen habe ich ja sogar auch teilgenommen. Aber Empty Man war so einer daraus, der da rausgekommen ist. Und der ist so relativ spontan dann auch in Deutschland auf Amazon Prime, auf Amazon Instant Video halt nicht Prime erschienen. Also er ist nicht im Prime drin, sondern man kann sich leihen oder kaufen. Und dadurch kam der dann halt wieder auch in diesen, also sagen wir mal, den einschlägigen so Kino-Podcast-Sendungen oder sonst irgendwas dann raus. Er sagt, der Film, der hat alles abgehoben und jetzt ist der einfach da und den kann man sich angucken. Und da waren alle sehr begeistert und fast schon zu begeistert. Deswegen hatte ich so ein bisschen Skepsis davor. Empty Man ist quasi eine so eine Art Urban Legend. wie fast schon so wie bei Candyman. Und man denkt auch, es ist zwangsläufig kommt diese Assoziation, weil es klingt nach so einem Billo-Horror, wie halt, keine Ahnung, auch Bloody Mary. Aha, du darfst nicht den Namen von ihr sagen, vorm Spiegel dreimal und sonst kommt sie. Oder wie bei Candyman ist es ja auch so. Und da ist es, findest du nachts auf einer Brücke eine leere Flasche und pustest in diese Flasche rein und denkst an den Empty Man, dann wird er dich heimsuchen. Und in der ersten Nacht hörst du ihn, in der zweiten Nacht siehst du ihn, in der dritten Nacht holt er dich. Und das klingt eigentlich echt wie so ein Teenie-Horror-Scheiß. Ist es aber überhaupt nicht. Und das ist das echt das Interessante daran. Also der Film ist auch sehr gemächlich, er geht 2,5 Stunden, was ich ja eigentlich schon mal, also ich habe potenziell kein Problem damit, aber es ist ein Slow-Burn-Horror, also geht auch in diese Richtung so ein bisschen Drama-Horror, wie es auch hier Hereditary zum Beispiel war oder Midsommar, die halt auch sehr mit sehr viel Bildern und visuellen Effekten und sehr wenig Musik und Ton und Effekten halt die Stimmung rüberbringen und erzählen. Und da gibt es eben ganz wenige, die bei das bei mir funktioniert, wie zum Beispiel auch The Witch oder halt eben Midsommar oder Hereditary bei mir super funktioniert. Aber so generell weiß man ja, dass so Slow Burn nicht unbedingt meins ist, wenn mehr Wert auf Charaktere als wie auf Blut gelegt wird. Und ist hier aber auch, aber funktioniert bei mir trotzdem. Und es fängt auch damit an, dass der Film erstmal 20 Minuten mindestens, glaube ich, erstmal in eine wo du dir denkst, um was geht's denn hier? Es sind zwei junge Pärchen, die im Himalaya unterwegs sind, quasi irgendwelche Tempel oder sich Selbstfindungskurse machen. Nicht Kurse machen, sondern sich so irgendwie so sich selbst zu finden, halt irgendwo da wandern gehen in den Bergen, so halt als Survival-Tour. Und einer hört von denen plötzlich so ein pfeifendes Geräusch und folgt dem und stürzt in eine Gletscherspalte oder in so eine Felsspalte. Und sein Kumpel steigt mit runter und versucht ihn wieder zu bergen und findet ihn, wie er total benommen vor einem Altar hockt und nur noch abwesend vor sich hin flüstert und dann irgendwie sagst, wenn du mich berührst, dann wirst du sterben. Und dann muss er ihn dort rausholen und er kann nicht mehr laufen und dann sind sie erstmal in so einer Hütte da oben und egal, also ich erzähle nicht zu viel, weil das baut alles sehr, sehr stark drauf auf. Auf jeden Fall geht es 20, 30 Minuten lang und dann ist dieses quasi nur der Prolog gewesen und dann kommt der Vorspann vom Film. Dann fängt der Film eigentlich erst an. Und das ist schon so stark und so intensiv gemacht, da war ich gefesselt und die nächsten 2 Stunden gingen dann auch wie im Flug vorbei. Der Film geht dann oftmals auch in andere Richtungen, also er geht dann sehr stark mal in so eine Richtung vermissten Thriller bis hin zu Sekten, Mythos, dann aber wieder auch sehr skurril bis hin zu einem Cosmic Horror, hat alles das davon drinnen. Und mit einem sehr, sehr überwältigenden und überraschenden Ende, das in dem man auch sehr viel reininterpretieren kann. Sehr viel mehr.
Also eher offenes Ende dann, oder?
Ja. Nicht wirklich offen, aber so im Sinne offen von dem, dass es echt alles so ein bisschen durcheinander wirbelt, was du die letzten 2 Stunden gesehen hast. Also der führt dich in so eine Richtung, wo du denkst, ah ja, ist alles klar, und am Ende denkst du, oh fuck, what the fuck, das ist ja alles komplett anders, und wie war das denn, und was habe ich denn überhaupt gesehen, und was ist jetzt echt und was nicht, und überhaupt, und keine Ahnung mehr. Und extrem sehenswert, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich nicht zu viel, dieser Hype drumherum, der gemacht wurde, wenn man so ein Horrorfilm ist oder ein bisschen so auch ein bisschen so mystische mag und auch so Cosmic Horror mag. Und das muss man sich dann, glaube ich, schon mal anschauen. Der ist echt einer der Highlights des modernen Horrors.
Cool. Ja, hört sich cool an. Du hast da schon mal kurz davon eben was geschrieben und ich wollte es mal mehr wissen. Hört sich ganz spannend an.
Ich habe nicht zu viel verraten. Ich habe ganz versucht,
genau, du hast
nichts zu sagen.
Nee, du hast ziemlich gut, also ein bisschen umrissen. So, ich habe ein Feeling jetzt, wie der Film ist, aber ich habe keine Ahnung eigentlich, um was es geht. Eigentlich so ist es perfekt. Und wie das alles so irgendwie zusammenhängt oder was da
ist. So ist es halt auch ganz oft. Also, du willst halt wissen, so was da geht, damit du es anschaust. Aber in dem Fall ist es echt so, nee, lass es drauf ankommen. Es kann sein, dass er nicht funktioniert. Das glaube ich schon. Also es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, der ist scheiße, der ist langweilig, der ist blöd. Aber die Mehrheit ist schon positiv davon. Und das ist aber echt einer, da sollte man nicht zu viel vorher wissen, sondern ich den einfach mal genügen. Bisschen Trivia im Hintergrund. Der ist gemacht von David Pryor. Der hat vorher noch nichts Großartiges an Filmen gemacht, sondern der hat Bonusmaterial zu David Fincher-Filmen gemacht. Also wirklich extrem so, hä? Ja, und der Fincher findet den so toll und hat den auch über den Klee gelobt. Das ist einer der größten Filmemacher, also der wird noch ein ganz großer Filmemacher und hat den irgendwie halt da gelobt. Und es gibt, und den sollten wir dann auch verlinken, den gibt es bei Vimeo kostenlos zu sehen, sein Erstlingswerk, ein Kurzfilm, der auch schon 40 Minuten geht. Also 40 Minuten für einen Kurzfilm ist, finde ich, auch schon ziemlich gewagt. Der heißt, glaube ich, AM 11 oder sowas. Ich suche es raus und wir verlinken es dann auch, weil Verumme kann man immer gucken und den kann man auch echt gucken. Der ist echt schön. Da geht es um so einen Typ, der halt mit dem Auto fährt, also hat auch mehr Hintergrundstory, aber prinzipiell halt im Auto und hört dann halt so eine Nachricht im Radio irgendwie auf hier Kurzwelle 11 AM halt. Und fährt dann zu dieser Radiostation und findet dort halt etwas sehr Merkwürdiges vor. Und genau, also auch so von der Machart her merkt man das schon, sehr ähnlich wie Empty Man, also auch sehr slow burn, sehr intensiv, sehr, sehr, sehr gruselige Atmosphäre, sehr stark aufgebaut alles. Und ja, also lohnt sich meiner Meinung nach auch.
Cool. Genau. Den packen wir auch noch in die Shownotes danach, ich habe es mal notiert. Ja. Da können wir einen Link reinpacken, gibt es bei Vimeo, sagst du.
Genau.
Cool. Boah, voll der Anspruch jetzt hier, Christian. Jetzt mach's mal direkt weiter.
Den möchte ich mir fast mal angucken.
Das kann man sich wirklich, also Empty Man.
Jo. Ich meinte jetzt deinen Kurzfilm.
Ach, den Kurzfilm, ja, den kannst du schon auch angucken.
Der Empty Man, das ist ja unrealistisch. Wer bläst in Pandemiezeiten in der von jemand anders angelutschte Flasche? Das ist total unhygienisch. Macht kein Mensch.
Das stimmt, das stimmt. Ach, der war so toll.
Wo gab's den?
Also ich habe ihn auf Amazon
gekauft, ne?
Und ich habe mir den auch gekauft, weil er war, glaube ich, weiß nicht sogar, aber nicht sogar reduziert war. Also so ein Zehner oder so habe ich bezahlt, glaube ich.
Der Empty Man.
Der Empty Man. Cool. Ich mache mir jetzt übrigens das Seltzer-Ding hier auf. Den Hart-Seltzer mache ich mir jetzt auf.
Also, wenn's dich jetzt, hast du schon mal einen getrunken oder ist das ein Erstversuch?
Das ist ein absoluter Erstversuch.
Wenn der Peter jetzt gleich weghaut und er bricht vor laufendem Mikrofon, dann war es nicht so lecker. Also,
wisst ihr was? Es riecht einfach mal, wenn man es aufmacht, komplett nach so künstlichem Mango. Ne? Nach nichts auch noch. Stellt es euch so vor, es ist wirklich, es ist Wasser, Mango-flavored Water, aber es riecht total intensiv nach Mango, als wäre es eigentlich total der Mangosaft. Aber dann trinkt man und ist total enttäuscht, weil es eigentlich nur so komisch geflavored schmeckt. Na. Ah, nee. Vielleicht trinkt man sich rein, ich probiere es mal. Christian,
trink mal 5, du hast 6, weiteren Content.
Echt jetzt?
Du hast
Willst du dir noch was?
Content, oder soll der Tax erstmal noch weitermachen?
So wie der Redner, ich habe eigentlich keinen relevanten Content mehr.
Der hat ja alles niedergemacht, was wir letztens empfohlen haben.
Ja. Und dann lassen wir das einfach. Und Christian, du machst einfach die Filmkategorie damit zu und überlegst dir noch, was du von deinen, sind eh nicht mehr viele, kannst auch alle vielleicht noch kurz erzählen.
Ich würde mir wieder was wünschen. Ich denke mal, du wünschst dir das, was ich auch erwähnen wollen würde, weil es ist die meiste Relevanz.
Nee, ich wünsche mir was anderes. Ich würde gerne wissen, warum du Desperado geschaut hast.
Weil es einer der geilsten Actionfilme ist, die die Welt je gesehen hat. Und Antonio Banderas eine coole Sau ist und Salma Hayek einfach zum Verlieben.
Also da war es nicht der Grund, dass es irgendwie eine neue Version in 4K oder sowas gab, sondern du hast einfach Bock auf den Film gehabt.
Also es gab zwei Gründe. Der eine Grund war, ich habe mein DVD-Regal aussortiert und habe dabei Filme rausgenommen, die ich auf Blu-ray und eventuell auch sogar 4K nochmal habe, also mehrmals habe, wo ich mir gedacht habe, okay, da schaue ich mir die DVD bestimmt nicht nochmal an. Und dabei war eben auch Desperado, wo ich dann aber gesehen habe, hey, den habe ich gar nicht auf Blu-ray, deswegen habe ich mir den gleich nochmal auf Blu-ray gekauft und dann habe ich mir den angeschaut.
Ah, also es gab schon eine Neuanschaffung und deswegen.
Es gab eine Neuanschaffung, aber keine Neuauflage. Also der ist qualitativ nicht so viel besser, glaube ich, als die DVD, so ein bisschen halt. Ne? Und der zweite Grund war, weil es war einer der ersten großen Auftritte, also groß in Anführungsstriche, von Danny Trejo in diesem Film. Da spielt er ja einen Killer, der angeheuert wird von der, glaube ich, kolumbianischen Mafia, um halt den Mariachi umzunieten. Und ich habe kurz vorher, und das hatte ich nicht beim letzten Mal nicht erwähnt, die Doku Inmate Number One gesehen, die Doku über Danny Trejo und über sein Leben und über sein Machwerk, speziell halt, was er jetzt halt auch so alles treibt. Und die Doku, die gibt es auch bei Amazon, also auch nicht bei Prime, vielleicht jetzt dann beide bei Prime, aber ich habe es mir auch günstig geliehen, glaube ich. Sehr, sehr empfehlenswert, weil Danny Trejo ist halt leider halt auch die coolste Socke der Welt. Und deswegen kamen halt so viele Sachen zusammen, hey, coolste Socke der Welt, Antonio Banderas, coole Sau, Hayek, super schnucklig, Desperados, einer der besten Filme von Rodriguez.
Und ist auch einfach ein Film, den man einfach so ohne tieferen Grund mal gucken kann,
finde ich. Kann man einfach immer gucken, weil der ist einfach gut.
Ja, mich hat einfach nur der Grund interessiert, wie du eben drauf kamst. Und natürlich, das hast du schön, sehr schön erzählt, durch das Aussortieren der DVD die Blu-ray gekauft und dann gesagt, dann schaue ich ihn auch.
Der perfekte Herleitung.
Ja, auch schon immer und gleichzeitig ja auch noch gesagt, der Film gehört immer wieder geschaut, weil alles dran ist irgendwie geil.
Ja, genau. Also cool. Ich gucke auch immer wieder mal, aber nicht so häufig, den ersten, den El Mariachi, weil der halt einfach bewundernswert ist, wie der mit $10,000 entstanden ist und Rodriguez damals wirklich ein, quasi ist ja das dieselbe Handlung eigentlich wie Desperado, wobei Desperado ja auch die direkte Fortsetzung ist, aber so ein paar extreme Logiklücken hat, für das dass er eine Fortsetzung ist, ne? Und den finde ich ganz super. Und dann leider den enttäuschenden dritten Teil, Once Upon a Time in Mexico, den gucke ich fast nie, weil der ist einfach leider richtig schlecht.
Der ist einfach nicht cool, so gut.
Das ist ja witzig. Mit dem ersten Teil, aber mit dem dritten Teil, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, dass es den ja auch noch gab, stimmt.
Mit Johnny Depp, ja, sogar. Also der war also leider.
Trotz Johnny Depp nicht gut. Ja, eigentlich wirklich eine gute Mischung hätte geben können mit Banderas und allem. Und hier genau. Hast du nicht gesehen, aber. Nee,
hat nicht funktioniert, nee.
Okay. Ja, schade. Ist das, genau, jetzt kannst du gerne noch das von Relevanz berichten, dann haben wir da auch nochmal einen schönen Abschluss mit Qualität, hoffe ich.
Oder? Genau, bei einem Film, wenn man Netflix-Abo hat, wo man dann nicht nochmal extra was bezahlen muss, ich habe hier live on Our Planet geschaut, den Film von David Attenborough auf Netflix, wo ich vermute, es ist, glaube ich, der Film zu Our Planet. Es gibt die Serie Our Planet, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, oder ob das nicht ein eigenes Machwerk ist. Wie auch
immer. So verwirrt da immer bei den ganzen Planet-Namen. Ich komme durcheinander.
Weil es gab ja auch eben Planet Earth und dann gab es eben Our Earth oder nur Earth, ja. Also dann der Filmzusammenschnitt und dann
gibt es
Eisplanet. Google Earth dieses gibt es auch, genau. Und
Minecraft
Earth auf jeden Fall
sehr, glaube ich, abgeschalten.
Und ja. Wie es halt so oft ist, also diese Doku-Serien von ihm, die schaue ich immer sehr gern, aber das zieht sich alles so und da ist leider, wenn ich das dann abends gucke, da schlafe ich oftmals an. Und hier live on Our Planet ist sehr kurz zusammengefasst, 1,5 Stunden kann man gucken. Und es ist ein sehr kritischer Film, der sich um die, halt auch um die Entwicklung der Erde und halt hauptsächlich durch den Klimawandel hervorgerufene Zerstörung von Naturgebieten halt als Heimat und Wohnen, wie heißt es halt so, halt hier Wohngebiet von Tierarten. Ausgerottet wird, wo halt dann Tierarten sterben, unwiederbringlich und sich die Artenvielfalt dann reduziert und was die Artenvielfalt eigentlich für eine Relevanz hat für ein ausgeglichenes Ökosystem auf der Erde. Und fängt dann an, also noch sehr neutral, dann gleitet es sehr ins Depressive über, halt wie scheiße es überall ist und wie schlimm das ist und was der Mensch doch eigentlich für eine Drecksau ist und überhaupt, und kriegt dann aber noch die Kurve, dass es halt nicht nur Bashing ist und nicht nur alles scheiße ist, sondern zeigt halt dann eigentlich auf, was man machen müsste, oder dass es halt eventuell doch noch eine Rettung gibt und dass es halt eigentlich um dieses Gleich, um eine soziale Gleichstellung der Erde eigentlich geht. Und das deutet halt sehr stark hin, dass es ist, wie es halt jeder weiß, ist ein globales Problem und kein nationales Problem. Und wenn man dann nicht das globales Problem das angeht, dann wird es nichts. Und wie man halt sieht auf der Welt, sieht es keiner als globales Problem und es geht keiner als globales Problem an und somit. Ich glaube, ich habe bei meinem Letterboxd-Review auch Fuck Humankind geschrieben. Also das ist einfach, es ist sehr deprimierend, sich das anzuschauen, wenn man schon weiß, es wird eigentlich auf absehbare Zeit nicht besser, dass sich die Menschheit da ändern würde.
Aber gleichzeitig, umso
wichtiger, gleichzeitig, das halt zu gucken. Ja.
Gleichzeitig aber toll gemacht auch, oder? Weil normalerweise Attenborough steht ja da auch irgendwie für Qualität.
Hammer. Also das ist wirklich toll gemacht. Und er erzählt, und das ist, man hat vermutet, es ist sein letztes Werk. Also war es, glaube ich, auch. Er kommt danach nochmal in diesem, gab es nochmal so ein Öko-Doku. Aber da, glaube ich, hat er nur seinen Namen mehr oder weniger hergegeben. Also ich meine, der gute Mann ist über 90, soweit ich mir jetzt recht erinnere. Und halt immer noch nicht richtig im Ruhestand und macht halt seine Roadshow hier auf bei UN und Umweltkonferenzen und sowas alles. Und hat halt da war es, glaube ich, so echt so eigentlich sein Abschlusswerk. Und da erzählt er dann auch, wie er angefangen hat, als Jungspund sich dafür Natur zu interessieren und dann halt so Doku-Serien für die BBC zu machen und so. Und das, wie er dann halt so erzählt, wie er damals irgendwo, keine Ahnung, in Borno bei wilden Völkern war, die halt jetzt alle ausgerottet sind, weil halt kein Regenwald mehr da ist und so. Und das zieht sich halt dann über die letzten 70 Jahre seines Lebens so ein bisschen. Das ist echt toll gemacht, wenn man David Attenborough mag. Und wer mag ihn nicht, finde ich. Also ich finde, der ist durchaus sympathisch, hat eine tolle Stimme. Und die Serien, die er gemacht hat, die sind alle, haben extrem hohen Schauwert, wie ich finde.
Sehr cool, ja.
Und optisch halt natürlich auch.
Ich glaube auch, der Film ist, glaube ich, auch echt sinnvoller dann als die Serie, wie du schon sagst, beim Film, den schaust du halt auf einem Rutsch einfach mal durch. Ne?
Genau.
Bei der Serie.
Die Serie habe ich jetzt schon so oft vorgenommen und nie ganz geschaut.
Ja. 95 Jahre ist der Kollege alt.
Respekt.
Stolzes Alter. Wir machen mit 95 dann auch noch Podcasts. Ne? Er macht Filme, Dokus und wir machen Podcasts.
Genau, ich schaue immer noch Desperado mit 95 dann.
Der Peter kann dann so Sachen fragen wie, wie hast du es denn geschafft, dass deine Disk noch lesbar war?
Das wird direkt ins Hirn projiziert.
Aber. Genau.
Im Bruchteil einer Sekunde hast du ihn geschaut.
Du hast das ja auch vom neu angeschafften Holoquarz gekauft.
Ja gut, dann, was meinst du, Christian, können wir übergehen?
Ich glaube schon, oder?
Gehen wir über zu den Games und jetzt, Philipp, da kannst du doch gleich mal den lockeren Einstieg machen mit einem Retro-Game in Anführungszeichen, bevor wir dann zu dem ganzen neuen Shit kommen.
Hinter dem Retro-Game steckt sogar eine mehr oder minder unterhaltsame Geschichte über eine völlige Produktdesign oder konzeptionelle oder sonstige Fehlleistung. Es gibt ja hier im schicken Game Pass, also ich hatte ja Doom vorhin schon erwähnt, ist jetzt klar, ne? Doom habe ich gespielt, das 2016 Remake. Das hatte ich schon mal angefangen vor einer ganzen Weile, aber dann irgendwann nicht mehr weitergespielt. Und jetzt habe ich mal gedacht, ach, jetzt fängst du mal von vorne an und spielst dann aber gleich Doom Eternal, das Neue, das sich ja auch im Game Pass befindet. Das wollte ich auch tun. Dann habe ich das heruntergeladen, sämtliche 100 irgendwas Gigabyte. Wollte es starten, dann meinte er, musste jetzt kaufen.
Was?
Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Hab's dann erstmal gelöscht, hab's nochmal runtergeladen, sagte, nee, musst du jetzt kaufen. Und später habe ich gemerkt, also habe ich dann ein bisschen im Internet recherchiert und es ist tatsächlich so, man darf aus dem Game Pass nicht einfach das Spiel runterladen, sondern man muss in die verschiedenen Editionen gehen und sich da die Edition mit der Kampagne herunterladen. Dann lädt man nicht nur das Hauptspiel, sondern auch noch ein 10-Megabyte-Paket herunter. 10 Megabyte. Ja. Und nur wenn man das hat, kann man die Kampagne starten. So wie darüber im Internet diskutiert wird, bin ich aber nicht der Einzige, der das verrafft hat. Und
muss man auch erstmal wissen. Das heißt, es gibt verschiedene Editionen, aber wenn du die im Game Pass anklickst, dann ist es nicht die mit der Kampagne.
Ja, im Game Pass, du kannst aber zum Hauptprodukt, ich weiß nicht, ob man, aber es gibt diesen Battle Mode, den du runterladen kannst, das ist halt das Spiel, da kannst du nur bestimmte Challenges spielen. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Free-to-Play, Sneak-Preview-Demo-Mischding. Ja, und das kriegst du halt erstmal und du musst aber dann halt quasi noch entweder diesen DLC irgendwie finden, wobei ich es nicht geschafft habe, den einzeln runterzuladen, deswegen habe ich das ganze Game dann auch noch ein drittes Mal runtergeladen, gleich mit der richtigen Version dann. Hat das total bescheuert und nachdem das erst nicht funktioniert hat und ich aber was ballern wollte, habe ich halt noch ein bisschen das erste Doom wieder angefangen.
Weil das konnte man einfach ziehen und es hat sofort
funktioniert. Das konnte man ziehen und es funktioniert und es macht tatsächlich auch immer noch Spaß.
Also, kannst du mir nochmal kurz erklären, also das ist ja das Doom von 2016, das ist aber ein Remake vom Original Doom, oder wie?
Ja, kein Remake, es sind kompletten, es hat Level-Design und sowas hat damit gar nichts mehr zu tun. Ah, okay. Es ist halt im Prinzip ein Spiel mit einem, bis auf eine Ausnahme, relativ klassischen Oldschool-Shooter-Gameplay. Aber du musst deine Rüstungsshards aufsammeln, du musst deine Health-Packs aufsammeln, du musst nicht reloaden, das macht er von selber, weil solange du Munition hast und so weiter. Einfach ein ganz klassisches Shooter-Gameplay. Die einzige Ausnahme ist halt, du irgendwann, wenn du die Gegner angeballert hast genug, dann fangen sie an, orange zu leuchten. Dann musst du hingehen und musst den rechten Stick am Gamepad klicken. Oder ich glaube, die R-Taste, weil Reload gibt's ja nicht, an der Tastatur drücken. Und dann werden die gefinished. Dann reißt er dem den Arm aus und schlägt ihm damit noch einen Schädel ein oder drückt ihn mit dem Schädel an die Wand oder irgendwas. Also er wird auf jeden Fall irgendwie immer blutig geschlachtet und dafür kriegst du ein bisschen extra Lebensenergie und extra Kram, den du sonst nicht kriegen würdest.
Nervt das auf Dauer oder ist das ja im Abwechseln?
Deswegen, das war so ein bisschen der Grund, warum ich dann irgendwann abgebrochen habe, den ersten Durchlauf, weil mich das dann irgendwann echt tierisch genervt hat. Ich habe aber inzwischen die Weisheit des Alters, glaube ich, und nicht mehr den manischen Zwang, dann wirklich jeden Gegner, der irgendwie geht, mit dem Finisher zu finishen, sondern das tatsächlich nur zu machen, wenn mir gerade die Energie eng wird. Mhm. Und es geht tatsächlich relativ schnell. Also ich bin es gar nicht mehr gewöhnt von so Shootern. Da merkst du erst, wie so diese total modernen Gameplay-Deckungsshooter am besten noch dich mit Munition und sonstigen Kack voll spammen.
Ja, ja. Das ist wohl wahr. Spiel mal Returnal. Das erdet mal wieder, wenn man ein Spiel hat, das einen mal wieder fordert, ne?
Ja, deswegen macht es mir auch Spaß und Eternal soll ja auch so ähnlich sein. Da werde ich das danach, schau mal, vielleicht spiele ich sogar die beiden Doom-Teile mal wieder durch, weil es ist, also man muss sich keine Sorgen darüber machen, dass man irgendwas von der Story verpasst. Es ist einfach ganz, ganz plain und ganz forward und einfach immer mitten in die Fresse rein und das ist eigentlich so zur Abwechslung mal ganz nett.
Bei Doom Eternal habe ich wirklich gehört, also du kannst dir Schwierigkeitsgrade entsprechend einstellen, also auf den hohen, da bist du schon richtig gefordert, also da wirst du auch sehr, sehr oft sterben.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da mein Skill noch ausreicht inzwischen. Mhm. Früher hätte ich das wahrscheinlich gespielt, heute wahrscheinlich eher nicht, aber ich werde es mir mal anschauen, werde mir einen Schwierigkeitsgrad raussuchen, der eine gute Balance bietet. Also ich glaube, ich bin bei dem ersten Remake Doom-Ding jetzt schon öfter gestorben als im gesamten Gears of War 5 oder sowas, obwohl ich erst 2 Stunden gespielt habe. Wobei ich auch Gears of War sehr gerne mag, aber es ist halt einfach eine andere Art, Games zu machen heute, ne?
Ja, ja. Aber das ist doch auch schön. Also ich muss ja gerade sagen, du hast, glaube ich, wieder was gefunden im Gaming, was dich gerade reizt. Doom Games, weil du hattest ja doch so einen Durchhänger, dass du irgendwie keinen Bock auf Games so hattest.
Ja, zumindest mal eine Weile. Also ich meine, es gibt, ich habe schon immer noch so ein bisschen einen Durchhänger. Aha. Muss ich leider sagen.
An deiner Liste, wenn Doom das
ja, sieht, ist, ne? Sieht man an meiner Liste. Ja, ich habe ein paar kleine Sachen mal anprobiert, aber also ich sag mal, mich damit mit Games zu fesseln, ist inzwischen echt nicht mehr so leicht. Also bin da, glaube ich.
Muss halt einfach wieder Indie-Scheiße spielen.
Ja, hat mit Hades gut funktioniert, ja.
Philipp, ich habe einen Tipp für dich. Und ich würde auch direkt weitermachen. Ich habe einen Tipp für dich. Ich weiß nämlich auch, dass du hin und wieder ganz gerne auf deinem Smartphone so zwischendrin mal was zockst, ne?
Ja.
So. Und zwar reiner Zufall hat sich ergeben. Ich war auf Twitch unterwegs und da hat irgendeiner, ich weiß noch nicht mal, welcher Streamer es war, hat ein Spiel gespielt. Also der hat gesagt, das Spiel, oder hat es von der Community vorschlagen lassen, was soll er denn spielen? Haben sie gesagt, hey, geh doch mal auf Steam, hol dir mal There Is No Game, Wrong Dimension heißt das Spiel, und zock das mal. Das ist total witzig, probier das mal aus. Und dann hat er damit angefangen und ich habe dann halt schon in den ersten wenigen Minuten gesehen, das könnte ein Spiel für mich sein. Ich werde auch gleich erzählen, um was es eigentlich geht. Was ich dann allerdings geil fand, ich bin dann irgendwie später nochmal, 5 Stunden später oder so, nochmal kurz auf Twitch und habe gesehen, der ist ja immer noch online und er zockt immer noch dieses Spiel. Dann bin ich kurz rein und da ging es schon die ganze Zeit nur darum, er kann sich nicht losreißen, er muss das jetzt von Anfang bis Ende durchziehen, er muss das jetzt durchspielen, er kann nicht mehr aufhören bei diesem Game. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist wirklich was dran, ich muss mir das mal holen und habe dann auch rausgefunden, hey, das gibt's ja auch für iOS. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht und warum es gerade es gibt's auch für Android, es gibt's auch für die Switch seit April, für die Mobile-Plattform schon seit letztem Jahr. Jetzt erzähle ich euch, um was es geht und warum das Spiel auch perfekt geeignet ist für eine Touch-Steuerung. Und Christian, du hast es ja auch gespielt, ne?
Du ja, bist auch dran. Danke dir so 1000 Mal, dass du darüber gestolpert bist und diesen
Fehler reinster Zufall. Stellt euch einfach mal Zufall so vor, ihr startet das Spiel. Ich sag schon, ihr startet das Spiel, sehr gut. Also ihr startet das Spiel und landet im Menü des Spiels. Und ihr merkt dann schon, das Spiel möchte eigentlich gar nicht, dass ihr spielt, weil nämlich der Ins Spiel-Button ist sehr klein und der Button Spiel verlassen inklusive ganz vielen Pfeilen ist riesengroß, blink, blink, blink. Was habe ich natürlich als allererstes gemacht, weil man ja immer nicht liest. Ich habe natürlich direkt da drauf geklickt. Und da kommt dann noch eine Abfrage, willst du das Spiel wirklich verlassen? Dann klickst du auf Ja und dann schließt er die App. Okay, dann habe ich gedacht, gut, hat schon mal ohne Lesen super, hat das super funktioniert bei dir, bin ich wieder rein, habe gesehen, da gibt es einen kleineren Button, da steht ins Game. Dann bin ich in das Game rein, dann kommt der Game-Titel und dann kommt auch schon ein total cooler Sprecher. Ich glaube ja, das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist von einem französischen Entwickler. Es ist auf so einem Game-Jam entstanden. Und das ist Englisch, ich habe auf Englisch und ich finde, glaube, man muss es auf Englisch spielen, Chris. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sprachen überhaupt verfügbar
ist. Die Sprachausgabe ist rein auf Englisch. Es gibt rein die Texte, Englisch, ne? Die sind teilweise auf Deutsch. Ich habe nämlich mal ein bisschen auf Deutsch gespielt, weil ich es mit meinem Kleinen gespielt habe mal. Da ist aber trotzdem auf Englisch. Und die Sprachausgabe ist top. Also dieser Sprecher, dieses Programm, muss man
so das ein
muss man
cooler Sprecher. Haben. Und ihr stellt euch so vor, ihr kriegt den Game-Titel, wo halt einfach steht, there is no game. Und dann passiert auch erstmal nichts. Bis ihr dann irgendwann feststellt, oh, ich kann ja auf diesen Titel draufklicken, dann gibt es ein bisschen Vibration, also tappen, mit dem Finger drauf tappen, gibt es Vibration, irgendwie ändert sich der Titel und auf einmal fällt ein Buchstabe auseinander und du hast auf einmal unten ein Paddle und so einen typischen Ball. Das sind so Breakout-Games, das habe ich wieder nicht nachgeschaut, wie man die Games nennt, wo du sozusagen unten mit dem Paddle hin und her fährst.
Ja, so oben Arkanoid oder so.
Ja, genau,
Arkanoid.
Ich glaube, Breakout ist schon, passt schon.
Ja. Das sind, glaube ich, Breakout-Games. Dann wird dieser Titel zu einem Breakout-Game und du bewegst dann unten diesen Balken hin und her und schießt mit dem Ball immer mehr von dem Titel weg, bis der komplette Titel weg ist. Und das impliziert schon ein wenig, das ist jetzt sozusagen, ich habe euch jetzt das erste Rätsel in dem Spiel erklärt und so geht das die ganze Zeit weiter. Das Spiel wehrt sich eigentlich dagegen und sagt, hier ist kein Spiel, hier gibt es nichts zu sehen, geh jetzt raus hier gibt es nichts. Und du machst die ganze Zeit, dass du in diesem Spiel halt oder in dem Screen irgendwie ein Element siehst, oh, das kann man ja antappen, oh, hier kann man was machen, das kann man verbinden. Gehe ich vielleicht nochmal in den Menüscreen zurück, vielleicht finde ich da ja ein Element, das mir jetzt im Spiel weiterhilft. Und so baut sich das langsam auf. Was dann total brillant ist, finde ich, ist, das Spiel ist in mehrere Chapter unterteilt und diese Chapter wiederum sind immer in einer bestimmten Art Spiel oder in einem eigenen Kosmos angesiedelt. Zum Beispiel gibt es ein Chapter, da ist es eine Art Point-and-Click-Adventure. Wirklich ein kleines Point-and-Click-Adventure, wo du dich auch interaktiv und auch mit dem Benutzen des kompletten Screens und allen Elementen durchhangeln musst. Und dann gibt es eben auch einen Zelda-Klon. Das sieht man auch immer in den Screenshots schon, dass da so eine Art Zelda-Klon gibt. Und das Ganze nimmt halt zusätzlich auf der Meta-Ebene auch wirklich alles auseinander, was irgendwie im Bereich Gaming unterwegs ist. Christian, wir sind, glaube ich, gerade beide im Bereich, dass sich über Free-to-Play lustig gemacht wird.
Ich bin mittlerweile schon weiter, deswegen, wird noch besser. Das wird noch abgefahrener.
Es ist so abgefahren und es ist so unglaublich gut und liebevoll gemacht.
Weil auch so jede Meta, Welt für Meta, sich. Es ist nicht nur Meta, es ist Meta-Meta. Also es, ich habe noch nie gesehen, dass, also es ist, es durchbricht nicht nur die vierte Wand, sondern noch viel mehr. Also das ist so unglaublich. Also allein, also diese Anspielung auf Spiele und auf Spiele-Genres und auf eben auch dieses Free-to-Play, wie das alles so dargestellt wird, das ist einfach, du kommst aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die Rätsel sind extrem gut. Und halt, und so, also allein dieses Point-and-Click-Chapter, da als Beispiel, wie das die vierte Wand durchbricht, du spielst das und du siehst das auf dem Monitor, wo du spielst. Du kannst dann die Ansicht drehen und du kannst dann hinten am Monitor was aufschrauben, dann siehst du das Spiel von hinten. Und das Spiel, du siehst quasi die aufgebauten Kulissen, wie in einem Theater, wo sich da drin, also das Point-and-Click-Adventure ist mit Sherlock Holmes und Dr. Watson, wie die sich da durchbewegen. Und dann kannst du die Kulissen bewegen und so. Also das ist,
und dadurch das, wiederum das Spiel beeinflussen und muss das auch tun, damit überhaupt dann wiederum ein Rätsel im Spiel gelöst wird. Glaub mir, das ist wirklich, es ist brillant und es ist gerade auf Touch. Du spielst auf dem iPad, glaube ich, Christian.
Ich spiele auf dem iPad, ja.
Also ich habe voll Touch Bock auf iPad. Also da freue ich mich schon drauf.
Tax, ja, hol dir das, es kostet,
glaube ich, unglaublich. Es kostet, glaube ich, 6 oder 7 Euro.
Oder ja, es kostet, also im Apple Store kostet
ein mehrfaches Wert.
Es ist unglaublich liebevoll, die Sprachausgabe ist der Oberwahnsinn. Und ich finde auch manche Rätsel, es gibt ein Hilfesystem übrigens, also für die, die jetzt sagen, ah, ich würde mich da gern nicht so arg anstrengen, es gibt ein Hilfesystem und das Hilfesystem ist gestaffelt. Das bedeutet, dass du kannst den Help-Icon anklicken. Das ist eigentlich schon die erste Hilfe, weil dann sagt dir das Help-Icon nämlich schon im Screen gehighlightet, in welchem Bereich es ein Rätsel gibt. Weil manchmal siehst du viele Elemente auf dem Screen und es reicht oft schon aufs Hilfe-Icon zu klicken, dass du weißt, ah, ich muss mich wohl mal um diesen Bereich oder um dieses Element kümmern, da gibt es wohl ein Rätsel. Und dann wiederum kannst du aber sogar das Hilfesystem, das ist oft dreistufig, kannst du dir Tipps geben lassen, wo immer der erste Tipp nicht so konkret ist, der zweite konkreter und der dritte ist halt dann eigentlich fast die Lösung, was du machen musst. Also ist auch für jeden die Möglichkeit da, da wirklich durchzukommen durch das Game. Und ich mag ja Rätsler sowieso. Und also wirklich die absolute Top-Empfehlung. Und Philipp, das ist auch nochmal was dich, glaube ich, abholt, weil du es einfach auf Mobile mal kurz zocken kannst.
Ja, muss ich mal ausprobieren.
Und es ist so witzig. Und es gibt so viele Anspielungen. Und ich bin so gespannt, Christian, was jetzt nach meinem Kapitel noch als nächstes kommt. Ich habe mich extra nicht gespoilert, wie viele Chapter es gibt. Und Sachen... Ja. Kommen, das Einzige, was man halt auf den Screenshots überall schon sieht, ist eigentlich, es gibt halt so eine Art Zelda-Klon und es gibt so ein Point-and-Click-Adventure, aber was sonst noch kommt, keine Ahnung. Wahnsinn. Also wirklich reiner Zufall. Ich bin voll happy, das gefunden zu haben. Und es macht richtig, richtig viel Spaß gerade. Und es ist auch in meinen Augen jetzt mal wieder ein Game, dass der Tax unbedingt mal jetzt wieder spielen muss, dass der Tax auch mal wieder was spielt.
Ja, triggert mich schon sehr.
Ich werde mir das auch mal angucken, denke ich.
Es ist unbedingt, so liebevoll, wie du gesagt hast, brillant. Also ich, wie gesagt, ich bin mit manchen Rätseln, ich bin ja nicht so ein Rätselfreund wie du. Und bei manchen, da habe ich mir schon ganz gut die Zähne ausgebissen. Und bei manchen, aber ging es halt flüssig durch. Aber du bist jetzt mal so happy, wenn du es geschafft hast. Und allein diese Lösungen da drauf. Und das ist so innovativ, das Rätseldesign.
Ich hänge gerade bei einem Rätsel richtig und ich mache es jetzt wieder so, dass ich habe es weggelegt und ich denke mir, wenn ich es nächste Mal aufmache, dann komme ich da auch weiter. Aber ich hänge gerade bei einem.
Das ist aber auch der einzige Grund, warum ich es weglege. Also weil das ist so eben, weil du vorhin gesagt hast, so einfach mal kurz spielen. Das war bei mir nicht. Ich habe es angefangen, dann war ich auch, ich war dran geklebt so richtig. Ich habe gesagt, ich will jetzt da weiterkommen. Das ist so geil. Und vor allem, das ist so geil, ist ja auch, je blöder du dich anstellst, umso mehr gibt dir auch der Erzähler. Das Programm gibt dir dann auch Tipps. Und die sind eigentlich meistens ausreichend, um dass du dieses Hilfesystem nicht brauchst. Also ich habe das auch nur einmal oder zweimal benutzt, aber ansonsten, du brauchst es eigentlich nicht.
Ja, ich versuche es jetzt auch wirklich ohne Hilfesystem, obwohl es sehr reizt, wenn man sagt, man hängt und man will einfach sehen, was sie sich als nächstes Geiles überlegt haben. Aber jetzt finde ich es irgendwie cool, ich lege es lieber weg und mache so richtig so wie früher, alter Adventure-Style, wieder rangehen und dann nochmal versuchen.
Genau.
Lohnt sich. Und auf jeden Fall Empfehlung, Top-Empfehlung und ich würde es unbedingt, es kam jetzt im April auf der Switch raus, ich habe aber verstanden, Christian, ich habe es mir nicht genau durchgelesen, dass es auf der Switch irgendwie dann doch mit den Sticks geht und nicht über Touch. Ich habe es nicht ganz gecheckt.
Und ich habe nicht nachgeschaut, weil nachdem ich ja jetzt nicht so lange jetzt ein iPad habe, gedacht, ach, das ist auf dem iPad, gibt es nichts Besseres dafür. Also es ist optimal gemacht. Auf dem Phone wäre es mir zu klein, ehrlich gesagt. Auf der Switch fast auch noch. Und dann ohne Touch fände ich es lame. Also ohne Touch finde ich es doof.
Und wie gesagt, ich habe es damals auf Twitch bei einem gesehen, der es eben am PC mit Maus und mit Maus gespielt hat und der war trotzdem so hooked, dass es einfach in einem kompletten Stream, weiß ich nicht, 6-7 Stunden durchgezogen hat.
Wobei ich sagen muss, mit Maus kann ich mir noch eher vorstellen, als wie mit einem Stick.
Also mit Stick kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also wirklich Empfehlung, holt es euch für Mobile, gibt es für Android, gibt es für iOS. Empfehlung.
Mega gut, ja.
Ein wunderbares Spiel, There is no game, wrong dimension.
Ich kann mal noch mein Kapitel vom letzten Mal abschließen. Da hatte ich ja Resident Evil Village angesprochen, aber noch nicht fertig. Und jetzt habe ich es fertig. Also ich habe
genau, du hattest letztes Mal gesagt, Christian, dass du ein bisschen Angst hast vor der Auflösung vom Ende und du hoffst nicht, dass es so richtig beschissen zu Ende geht.
Richtig. Man hat ja gehört, also viele haben ja gesagt, die Story ist so blöd am Ende und die Auflösung ist so bescheuert. Und da habe ich... Und ich habe ja in eine ganz andere Richtung gedacht, Gott sei Dank. Also schon mal vorwegzunehmen, es endet nicht so, wie ich gedacht habe oder wie ich befürchtet habe, sondern ganz anders. Und ich kann nicht verstehen, warum die ganze Welt da so ein Problem damit hat, weil es endet halt, wie dieses Spiel ist. Es ist cheesy, es ist Trash und so endet es auch. Und es ist einfach nicht ernst zu nehmen. Und es war genau, also ich fand es perfekt. Also ich fand wirklich, ich kann nichts gegen dieses Ende sagen. Also und dann, also allein diese Gamerschaft, diese Mimimis, die dann, wie auch schon bei Mass Effect 3, so, das Ende gefällt mir nicht, Petition dagegen.
Also Last of Us 2, da kann man auch mal eine Morddrohung rausschicken, ne?
Ja klar, das kann man ja sowieso schnell
machen. Macht ihr das nicht? Also ich mach eigentlich immer nach dem Aufstehen erstmal eine.
Hast ja gesehen hier, wie God of War verschoben wurde. Da hat doch auch Elena Pierce ist doch da jetzt auch mit dabei als Writerin. Die hat auch gleich Morddrohungen bekommen, was sie als Bitch für blöde Schlampe ist. Hoffentlich wird sie totvergewaltigt, weil sie jetzt das Spiel verschoben haben.
Ja. Get alive.
Es ist wirklich. Naja, auf jeden Fall. Also Resident Evil 8, Trashig, genießt das. Das Ende ist, ich kann immer noch lachen drüber. Es ist so lustig. Es ist echt, echt geil. Also. Top. Und mir hat das Spiel, wie gesagt, sehr gut gefallen. Es hat halt nicht nur Vampire, also vielleicht gefällt es dem Peter auch.
Und ich habe, wie gesagt, ich bin da hooked bei dem Game, ohne Witz, nur ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, es gruselt mich teilweise zu sehr.
Immer noch meine Befürchtung. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt ja unterschiedliche Kapitel, du kämpfst ja gegen mehrere böse.
Ja, aber das muss man doch alle durch.
Eins davon ist gruselig. Ansonsten, die anderen sind so okay, also mal schon sehr atmosphärisch, aber also bei keinem, also nichts sowas wie hieß das, was ich nicht spielen konnte, Outlast oder PT.
Outlast, genau.
Das konnte ich auch, das PT, den Playable Teaser, da habe ich mir die Hosen geschissen, aber das ist alles nicht so schlimm.
Beim 7er hast du dir doch auch eher in die Hosen geschissen, das lag aber am VR, oder?
Habe ich ja nicht im VR gespielt.
Hast du es gar nicht getestet im VR?
Nee, getestet habe ich es. Aber, beziehungsweise nur eine Demo und da habe ich gesagt, nee, danke. Muss nicht sein, speziell wenn du dann auch noch alleine bewährst oder sowas, das ist ein VR, nee.
Ich glaube, ich hole es mir mal im Sale.
Und das Sima, wie gesagt, das Sima war schon sehr viel gruseliger und sehr viel ernster und speziell der Anfang. Und das, ich finde das Sima, schwer zu sagen, ich finde beide sind auf der gleichen Ebene, weil Resident Evil 8 ist durchgängig auf demselben Niveau und das Sima war bei mir so die erste Hälfte auf dem Top-Niveau und die zweite Hälfte dann nur noch so, ja, auch gut, aber halt nicht mehr so hoch wie der erste Teil, weil das dann, also erste Hälfte vom Spiel, weil es dann schon nachlässt ein bisschen. Aber das Achter ist halt wieder, ist halt durchgängig, Action, so ein Eintopf aller Horror-Klischees. zusammengewürfelt.
Geil. Kann man. Aber du gibst ihm dann doch eine 8 von 10. Also du sagst schon.
Ja, cool. Doch, hat mir schon sehr gut gefallen. Ja.
Cool. Respekt.
Also man bekommt quasi, was man von Resident Evil erwartet, oder?
Also, sagen wir mal so, sowas hätte ich von Resident Evil nicht erwartet. Ganz ehrlich gesagt. Also dieses Spiel ist so nicht Resident Evil und deswegen gefällt es mir auch so gut.
Okay.
Aber es war auch das Sima, war schon so, wo du dir denkst, hey, das ist so nicht Resident Evil, weil es ist halt, also hat halt auch mit den Vorgängern davor nichts wirklich was zu tun. Und ich meine, ja, man sieht mal ein Umbrella-Logo, aber das ist eigentlich mehr, das ist eher lustig und man denkt, weiß auch schon warum. Das wird danach, gibt es auch Anspielungen drauf oder halt auch Verbindungen dazu, aber es hat halt damit gar nichts zu tun. Und das finde ich toll. Also ich finde, das geht alles jetzt in so eine ganz andere Richtung, als was man von Resident Evil eigentlich erwartet. Du kannst jetzt von jedem Teil überrascht werden, ohne dass du schon im Vorfeld weißt, ja, es geht halt gegen Umbrella. Und du musst halt irgendwie gegen Zombies kämpfen.
Jetzt ist es nicht mehr immer das Gleiche, ne?
Nee, genau, genau.
Dafür haben sie jetzt die Filme. Müssen sie in Videospielen nicht mehr machen, können sie da auch was.
Ja, genau. Wobei, die
ich
Filme...
Muss ich echt sagen. Also,
da gibt es jetzt dann bald ein Reboot von den Filmen.
Ach komm, ehrlich.
Und es gibt ja die Computeranimierten. Es kommt ja, glaube ich, eine Computeranimierte auf Netflix, eine Serie und auch nochmal ein Film, glaube ich. Ja,
ja, irgendwie so.
Ach, Resident Evil Content geht eigentlich immer.
Aber ganz ehrlich, wie gesagt, bei diesem Resident Evil Village, das hat eine geile Stimmung und eine geile Atmo vom Anfang weg. Und ich glaube, deswegen wird es mir echt ganz gut taugen. Ich mag einfach jetzt schon dieses Village. Ganz ehrlich, ich finde das jetzt schon so stylisch alles.
Boah, das ist wirklich, das ist so eklig, dreckig und fies.
Das ja, ist schon genau. Du kannst dieses Village riechen, so gut ist das gemacht.
Ja, genau, die Plumpsklos draußen, die siehst du ja auch dann auf dem Bild. Du kannst alles so richtig riechen, ja.
Ja, genau. Schön. Was hast du noch gezockt? Vielleicht können wir auch was zusammen besprechen, was du gezockt hast.
Meinst du? Also ich habe, glaube ich, schon mal neben There Is No Game, was ja definitiv mein No Game of the Year werden wird, habe ich auch, glaube ich, einen Kandidat für mein echtes Game of the Year angespielt. Das hast du auch gespielt, nämlich Ratchet & Clank Rift Apart, der neueste Ratchet & Clank Teil für die PS5.
Ja. Meine Güte, ist das schön.
Das ist unglaublich.
Es gibt es aber nicht mehr für die PS4, oder?
Nein.
Also aber für die PS3 vielleicht noch, oder dann?
Bitte was für die?
So ein Backport, so ein PS3-Backport.
Sie haben ja ganz groß behauptet, das würde auf der PS4 nicht mehr gehen. Sie müssten diese SSD-Technologie halt nutzen, wegen den vielen Ladezeiten, weil man ja durch Dimensionen und so rutscht und so. Aber ist das viel Marketing-Hype. Also,
man will halt einfach ein Exclusive für die Plattform, damit man die nach vorne bringt.
Ja. Die Optik. Ja, das wär ja doppelt geil. Cool, wenn es die Plattform zum Kaufen gäbe, ne?
Ja, das stimmt allerdings, ja. Da glaubt, da wird sich der Tax auch freuen drüber.
Also Ratchet & Clank hätte bei mir sogar funktionieren können, wenn die PS5 jetzt verfügbar geworden wäre, ja. Aber so bringt mir das halt relativ wenig.
Leider wenig, ja. Deswegen ist es auch so ein bisschen fies, hier vorzuschwärmen, weil es ist halt eigentlich echt, also es ist, wenn es nicht schon mehr gäbe, auch echt ein Kaufgrund für die PS5, wenn es halt zu kaufen gäbe, ne?
Ja, warte, das ist traurig. Das ist so ein bisschen bei dieser Generation so ein bisschen die Geschichte der Traurigkeit, ja. Weil, sagen wir mal so, ich habe jetzt keine Chance, das Spiel quasi zum Launch zu spielen, und ob ich es jetzt nach 2 Monaten oder nach 10 Monaten spiele, spielt auch keine Rolle, ja.
Aber spielen solltest du es auf jeden Fall.
Spielen werde ich es ganz bestimmt, aber ich bin halt im Moment immer noch auf dem Trip, da ich sage, okay, ich warte mit der PS5 bis zur nächsten Revision, die wenigstens eine größere Festplatte dabei hat.
Also ich habe ja den Vorgänger sogar irgendwie 2-3 Jahre nach Release gespielt, und ich habe den jetzt auch geliebt. Ich habe den ja auch im März oder so durchgesuchtet, weil ich mich eben vorbereiten wollte.
Ja, ich habe den auch ewig spät gespielt, also nicht so lang wie du jetzt, aber ich habe den auch ewig spät nach Release erst gespielt.
Echt jetzt? Also ich habe den, glaube ich, relativ früh nach Release, und ich war aber damals
skeptisch. Christian, wir haben ihn beide zum Release gekauft. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe ihn aber nicht gespielt, im Gegensatz zu dir.
Okay. Also ich habe ihn gespielt, und ich war ja so skeptisch, weil ich bin mit Ratchet & Clank, war ich jetzt nie so dicke. Also ich kenne die natürlich ja schon aus PS2-Zeiten. Und ich weiß noch, die hatten immer so lustige Titel und so mit Up Your Arsenal und so. Das fand ich ja schon immer sehr lustig. Und Quest for Booty. Und da habe ich mir gedacht, aber ist das nicht doch eigentlich nur so ein Comic-Ding und nicht so toll? Aber die müssen ja schon immer, also ich habe ein paar Teile, ich habe mal den Ratchet & Clank 1 bis 3, glaube ich, remastered auf der Vita nachgeholt, aber die sind halt leider nicht mehr so gut gealtert. Aber dann hat man schon gesehen, wie viel eigentlich von dem Kern-Gameplay damals schon drinnen gesteckt hat. Und da kann ich das durchaus verstehen, warum die so eine riesen Fangemeinde haben. Und da ärgert es mich, hätte ich das damals gezockt, das wäre eines der Top-Spiele für die PlayStation gewesen, schon immer.
Ja, ich habe es ja auch. Ich habe es ja auch hauptsächlich deswegen erwischt, weil ich irgendwas Kinderfähiges gesucht habe zum mit Kind spielen. Ja. Mhm. Ich war da ja auch nie ein Fan von und das war echt, also das war echt ein super, super Game. Deswegen sage ich, also das hätte mich wahrscheinlich tatsächlich überzeugen können, mir noch mehr als Miles Morales mir frühzeitig, definitiv. Früher als eigentlich geplant, eine PS5 zu kaufen, aber halt nur, wenn ich auch eine kriege.
Aber jetzt gehen wir mal zum Spiel rein, oder? Hier Rift Apart. Wir schwärmen jetzt nicht, wir erzählen jetzt ganz nüchtern, Christian.
Ja, genau. Was es so also kann. Gibt gar keinen Grund für euch jetzt auf eine PS5 zu schielen.
Nee. Also sagen wir mal so, was mir aufgefallen ist, ist erstmal, eigentlich als allererstes fällt einmal wieder auf, dass hier wieder Controller Support am Start ist und zwar nicht zu übertrieben, aber auch nicht marginal, sondern man hat einen Controller Support. Ich habe es selber noch gar nicht so weit gespielt, Christian, vielleicht kannst du mehr sagen.
Ändert aber sich der sehr mit Controller Support, wie gut der eingebunden ist, der Controller?
Oder? Ja, die Adaptive Triggers und so weiter. Ah, und ja, die ganzen Vibration und das alles. Dieses ganze Haptic Feedback ist einfach super geil.
Eigentlich fast, also glaube ich, jetzt mittlerweile PS5 Standard. Also ich glaube ich auch, sagen, dass wir, was aus Sony kommen wird, wird sich nicht da sehr stark erinnern. Also gerade diese ganzen Vibrationen, also wenn du läufst, ne, dass dann beim linken Fuß, wenn er aufstapft, den linken Controller Hälfte ein bisschen mehr vibriert und dann der rechte aufstapft, der rechte Controller ein bisschen mehr, rechte Seite mehr vibriert und sowas. Das ist mittlerweile echt Usus, aber das fühlt sich toll an. Also es ist echt toll.
Du bist halt total drin gleich, gell? Das macht so viel aus, dass ich jetzt ja echt gar nicht so gedacht, macht so viel aus, wie stark du dann in dem Game immersiviert bist.
Die Trigger sind nicht so gut gemacht wie bei manch anderen Spielen und das gibt sich auch nicht mehr so viel. Also sie versuchen hier auch wie bei Returnal so dieses halb durchdrücken, ganz durchdrücken.
Stimmt, die Mechanik gibt es auch.
Aber das funktioniert nicht so gut und es ist nicht so explizit wie bei Returnal, aber es funktioniert und es macht aber auch weniger aus, weil es ist halt nicht so ein taktisches Spiel oder du stirbst halt nicht gleich, wenn du halt aus Versehen dich mal verdrückst wie bei Returnal. Deswegen, das passt da schon. Was halt aber ist, du hast halt ein riesiges Waffenarsenal und da ist halt jede Waffe dann so ein bisschen anders und da fühlen sich die Trigger nicht so anders an. Also bei Resident Evil nochmal kurz zurück, da war es ja so, bei der normalen Gun, wenn du die gezogen hast, gezielt hast, da drückst du den Trigger recht leicht und bei der Shotgun oder bei der Sniper zum Beispiel, da musst du den richtig fest durchdrücken, also richtig, das musst richtig Kraft im Zeigefinger aufbringen, dass du das durchdrückst und das ist schon gigantisch und dieser Effekt ist schon toll und sowas hat zum Beispiel Ratchet & Clank nicht so immens.
Aber ich bin so neugierig auf diese Haptik.
Bei Ratchet & Clank wäre es dann irgendwie, ja, das ist auch wirklich ein USP, also das macht richtig Laune mit der Unterstützung. Ich muss aber sagen, Ratchet & Clank finde ich es gut, wenn es ein bisschen dezenter ist, weil das du ist halt okay, echt so massiv am Rumballern bist und so, da wird es fast schon stören oder wäre schon fast zu anstrengend, wenn du da richtig Kraft aufwenden müsstest teilweise.
Ja, oder auch immer denken müsstest dann so stark, was muss ich denn da machen und so ist es. Ja. Wie gesagt, du hast bei manchen hast du die Möglichkeit, so halb durchzudrücken, dann ist es, glaube ich, nur ein Schuss und ganz durchzudrücken, dann ist es irgendwie Dauerschuss. Und es ist eigentlich egal, ob du es machst. Es macht halt, das Ballern macht halt einfach Spaß.
Naja, und was mir als zweites aufgefallen ist, natürlich die Anfangssequenz und so, die ganze Intro ist natürlich wieder bombastisch inszeniert, dass unglaublich viel auf dem Screen passiert. In allen Ecken und Enden. Es ist Wahnsinn, an wie vielen Ecken und Enden irgendwas passiert, irgendwas in die Luft fliegt, irgendwo Gegner um die Ecke kommen. Auch immersionsmäßig natürlich brutal, bist du halt voll drin gleich in dem ganzen.
Ja, und das war auch hier wieder.
Fühlt sich sofort wieder heim irgendwie. Es ist Ratchet & Clank.
Es ist Ratchet & Clank. Und das war, also das davor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, das hatte ja auch schon so eine bombastische Optik, wie ich finde. Weil das halt durch diese Zeichentrick-Optik kannst du nochmal irgendwie machen. Und hier, da habe ich mir auch gedacht, so, boah, ist das auch cool gemacht und mit so viele Details und das ist halt echt so ein Renderfilm. Und das war wieder das erste Mal seit God of War, wo ich überrascht war, so, ich bin jetzt im Game, ich kann ja jetzt steuern. Ich dachte, das ist noch das Renderfilm.
Ja, hatte ich auch
das Thema. Wahnsinn. Ja, fantastisch.
Ja, übrigens, der Vorgänger hieß wirklich nur Ratchet & Clank, also für die PS4.
Genau, weil es ja, glaube ich, so ein Reimagining vom ersten Teil sein
wird. Ja, genau.
Hammer.
Ja, und dann, ich habe, wie gesagt, ich hatte erst eine längere Session. Ich bin einfach voll im Ratchet & Clank-Modus wieder und schaue, welche Waffen ich habe. Ich habe noch nicht gecheckt, ob ich die Waffen, das Upgrading der Waffen, kannst du vielleicht mehr dazu sagen, ist das immer noch so wie beim Vorgänger, dass du dann ganz viel verschieden bei den Waffen upgraden kannst? Ja. Je nachdem, in welche Richtung du da gehst und so.
Jein, also es ist wie beim Vorgänger auch, du hast so ein Feld mit
Genau, so ein
Freischaltbahnen,
Hexagonfeld.
dazu, zum, genau so ein Hexagonfeld, wo du dann sagst zum Beispiel mehr Max-Muni oder Schuss geht weiter oder größere Area of Effect. Und dann gibt es dann so goldene Specials und wenn du da halt drumrum die Hexagonfelder alle dir freigeschaltet hast als Add-ons, dann kriegst du diese goldenen nochmal on top dazu und die sind dann nochmal besonders viel wert. Genauso läuft es wieder wie beim Vorgänger, ja.
Also die Mechanik vom Vorgänger fand ich
Ja.
übrigens ziemlich cool. Das ist ein Upgrading-System, mit dem ich mal relativ gut klarkomme. Finde ich ganz nice. Und ich kann halt die Waffen upgraden, die ich auch gerne benutze. Ist halt super cool.
Wobei es eigentlich
Ja.
kaum welche gibt, die ich nicht benutze. Ich wechsle immer durch. Das ist eigentlich, also es ist fast schon Nachteil, weil halt die schnelle Action dann immer unterbrochen wird, wenn du dann das Waffenrad öffnest. Das machst du dann halt eben durch einen Druck auf die Dreieckstaste und dann friert die Action auch ein. Das auch gut ist, weil dann kannst du in Ruhe deine Waffe auswählen, aber sie friert halt ein und das bremst es halt auch aus. Und das merkt man schon mal,
Im
es ist halt
Flow so ein
echt
bisschen, gell?
super schnelle Action eigentlich, ja.
Ja, aber gleichzeitig finde ich das ein cooles Element, dass es da einfriert. Dann kannst du dir nochmal überlegen, so jetzt bei dem Gegnertyp, der hat, hole ich mir die und die Waffe. Das hat so ein taktisches Element dann drin, was man gar nicht so erwartet von dem Game, ehrlich gesagt, ja.
Ja, genau, weil es
Ja,
gibt halt
und
nicht nur Schusswaffen, sondern es gibt halt auch so indirekte Waffen. Hier so
richtig.
Mr. Fungi zum Beispiel, so ein Pilz, den man halt schießt, der dann halt auf die Gegner schießt und die Gegner anlockt, so Aggro macht auf die Gegner und die da halt dann auch ablenkt von dir. Super herrlich, also den finde ich total geil.
Ja, was ich immer,
Ja.
immer noch liebe, und du kriegst den gleich am Anfang, ist der Pixelizer natürlich, wo du dann
Hammer.
die Gegner zu riesengroßen Pixeln umwandelst. Also auch da wieder Tax, wenn man visuell, audiovisuell unterwegs ist, ist das auch ein Titel, den du dann wahrscheinlich brauchst, sobald du eine PS5 hast.
Eben, wenn du ein bisschen mit dem Gameplay was anfangen kannst, tags unbedingt. Oder
Ja,
wenn du halt auch so mit
ja.
diesem Look, diesem süßen Comic-Look. Und das ist echt putzig. Also es ist so toll gemacht. Und die
Ja,
Roboter
und
und
da
das
ist
ist
es.
alles echt,
Und was du
echt.
sagst, Christian, und auch neue Characters, wo ich
Ja.
sage, die fügt sich so gut ein, diese
Nicht
neue,
gekünstelt,
die auch ein paar
sondern
Mal. Ja.
absolut super.
War
Also,
eure
ja.
Platte eigentlich schon voll bei den paar PS5-Spielen? Also wurde es schon
Ja,
eng?
man,
Aber man kann es auch
lustigerweise.
auslagern, habe ich gehört, oder?
Ja, aber ich installiere halt, also ich habe trotzdem, ich habe glaube ich insgesamt sicher 10 Games oder so installiert. Meine Platte ist jetzt so gut wie voll, aber wie gesagt, ich spiele ja eigentlich auch nicht mehr als zwei parallel. Deswegen, man muss relativ, ich bin immer mal wieder am Löschen und neu installieren. Ist schon ganz ehrlich so.
Ja. Also ich habe jetzt Resident Evil 8 mal gelöscht, obwohl es noch nicht notwendig wäre. Ich habe echt noch einiges drauf und auch PS4 kommt dann noch drauf. Und Gott sei Dank noch
Es
nicht,
kommt
aber
auf
das
die
kommt
Games
früh
an.
genug. Das kommt
Kommt
früh
auf die
genug.
Games an. Wenn jemand natürlich jetzt sagt, er hat jetzt irgendwie hier die letzten zwei Call of Duties drauf, dann hat er natürlich gleich mal 300 GB weniger. Also ich habe halt auch kleinere Titel drauf, die brauchen halt vielleicht mal 20 Gig und so, dann geht das schon, aber ich warte trotzdem jetzt auf diese Speichererweiterung, da hätte ich schon Bock drauf, dass ich da mir weniger Gedanken machen muss. Aber es ist für mich nicht störend, wo ich jemand bin, der eher einmal ein, zwei Games parallel spielt und nicht zwischen 10 Games die ganze Zeit hin und her switcht.
Ja, was ich aufgehört habe, ist mir halt immer alles runterzuladen, was im PS Plus ist. Ich klick's mir halt nur, lade es mir nicht runter, weil
Ja, ich krieg's
dadurch wäre es
auch
halt
nur.
schon voll. Weil, oder ich lade es mal
Obwohl ich
runter,
auch
pack das
sagen
raus und
muss,
das ist, lösche es wieder.
ja, im PS Plus kommen irgendwie immer ganz coole Sachen, wo man auch so sagt, hey, da hätte ich Bock drauf, aber ich spiele sie dann doch irgendwie nicht. Ich spiele irgendwie immer eher die Games, die ich mir halt kaufe. Das ist wieder der Faktor, wo wir schon gesprochen haben. Das Geschenkte ist
Richtig.
irgendwie nichts wert.
Ja,
Ich kaufe
oder
mir
wenn
dann
es
halt
was
ein
ist, was
Ratchet
mich
& Clank.
reizt, dann habe ich es halt mir vorher schon gekauft meistens.
Ja, genau. Und so ein Ratchet & Clank, da habe ich mich halt richtig drauf gefreut, vorbestellt und dann wurde es installiert und dann habe ich das gezockt und da bin ich jetzt auch richtig attached zu dem Game, finde ich.
Genau, genauso geht es mir auch und ich bereue es in keinster Weise. Und ja,
Ja.
wenn du dir halt schon schaust im Store, wenn du es kaufst in Deutschland, 79 Euro, da
Ja,
schlackerst
ist
du
es
schon mit
immer.
den Ohren, aber da werden wir uns halt jetzt dran gewöhnen müssen. Und was ich halt mache, ist, muss halt dann gucken, wo es mal günstige Guthaben gibt, ne? Dann kann
Super
sich das schon
Empfehlung.
wieder relativieren.
Ja, Christian, das hast ja du immer rumgeschickt und ich habe bei Gamivo zum Beispiel die letzten Gutscheine, die ich geholt habe, die haben alle funktioniert. Das war alles wunderbar.
Ja,
Man
bei
muss nur ein
mir auch
bisschen aufpassen
mittlerweile.
beim Kaufen, dass man nicht irgendwie deren komisches Smart-Abo oder so dazuklickt. Aber da
Genau.
kann man nur empfehlen, abonniert mal oder holt euch die Spielekauf.de App. Dort werden immer wieder die aktuellen Gutscheine gepostet. Und dann spart man halt mal bei einem 50-Euro-Aufladung, spart man halt mal einen Zehner, wenn man das ein paar Mal macht, ist auch okay, ne? Also passt schon. Da geht schon richtig, was. Trotzdem, ja. Die Spiele sind natürlich nicht günstig, aber irgendwie kommt da
aber
schon
irgendwie, auch, irgendwie halt aber auch ihr Geld wert, ne? Weil ich meine, ja, so eine Entwicklung von ja, so einem Spiel in dieser Klasse, in dieser Qualität, jetzt ja, sind wir ja alle in der Softwareentwicklung, da weiß ja jeder, was dahinter hängt. Also was da für eine Manpower dahinter hängt. Und
auch natürlich, du brauchst ja, selbst wenn du nicht aus der Branche bist im weitesten Sinne, musst du dir ja bloß die Teams angucken und die Studios und mal bei genau, Google gucken, wie viele Mitarbeiter die haben die inzwischen.
Ja. Die Credits einmal wirklich die Credits durchlaufen lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer gerade an diesem Spiel oder wie viele Leute daran gearbeitet haben.
Ja, genau. Das ist halt ja, wie bei
also das und genau, abschließend zu Ratchet & Clank Rift Apart, das hast du vorhin schon gesagt, das muss man wirklich sagen, es verschwimmt diese Welt zwischen den Rendersequenzen und dem Spiel. Die verschwimmt komplett. Du bist halt wirklich in dem Film drin und spielst interaktiv in dem Film. So gut ist die Optik und das ist schon... Das macht's aus. Also das macht dann das ganze Game aus. Mit dieser Immersion durch die Controller, durch den Sound und durch diese bombastische Welt, wo überall sich irgendwas bewegt, habe ich jetzt schon ja, wieder Bock, weiterzuspielen.
Aber das hatten ja, sie auf der PS4 ja schon schön geschafft. Also da fand ich schon die dieses Gefühl, einen Zeichentrickfilm zu spielen, war schon da wahnsinnig stark.
Genau, das ja, fand ich ja, immer auch. Also von der Optik her war es auf der PS4 schon wirklich eines der bestaussehendsten Spiele für die PS4. Natürlich nicht in realistischer Grafik, aber halt
genau, in sich stimmig. Einfach mega stimmig und Insomniac ist einfach und da, ja.
Hier wird es davor geführt. Es ist wirklich, also ich bin es ist auch ordentlich Content drin. Also ich vermute, ich bin bei 2/3 ungefähr. Aber ich habe auch sehr viel optionalen Kram gemacht jetzt da. Also es gibt dann optionale Stories und es gibt natürlich sehr viel Erkundungskram, mit denen du finden kannst. Was neu ist nämlich jetzt, ist, dass du Rüstungsteile finden kannst für deinen Charakter, die dir dann so ein paar Boni, so 5% mehr Erfahrungspunkte oder 5% mehr, cool, mehr Schrottteile und so dann machen. Und das macht einfach Spaß. Also das ist halt was, normal, bei vielen Spielen interessiert mich das nicht so, aber hier macht es unglaublich Spaß, die Sachen auch zu finden.
Ja, cool. Ja, das wird bei mir wieder mehr, wenn jetzt dann mal diese lästige Fußball-Europameisterschaft vorbei ist und ich wieder die Screentime eher auch für die PS5 nutze, anstatt für irgendein Fußballspiel. Slowakei gegen Ukraine oder sonstiges, ne?
Ja, selber schuld. Selber schuld.
Was haltet ihr davon, dass wir langsam in Richtung E3 gehen? Beziehungsweise über die Spiele sprechen, auf die wir uns freuen für die Zukunft, weil das ist ja eigentlich was aus der E3 rauskam für uns, dass es halt ein paar Titel gibt, wo wir sagen, da sind wir mal gespannt, da haben wir Bock drauf.
Ja.
Machen wir, oder? Vielleicht machen wir als erstes wirklich mal so E3, ja. Sag mal, wie war die E3 dieses Jahr oder wie lief die überhaupt ab? Ich war da auf irgendeinem Mailing schon mit drauf und es gab dieses Mal die Möglichkeit, also die E3 fand ja wieder komplett digital statt, über eigentlich nicht nur wenige Tage, sondern gefühlt über eher eineinhalb Wochen mit Vorgeplänkel, Hauptpressekonferenzen
ja, und dann auch so. Weil du sagst, wieder mal, letztes Jahr war es ja explizit eine No-E3. Letztes Jahr war ja gar nichts. Das Digitale haben ja die Firmen und so selber hochgezogen.
Ach, oder war das letztes Jahr nicht unterm E3?
Nein, das war ja, so. Das war doch unter dem, lief doch irgendwie unter dem No-E3 Deckmantel, okay, hieß es da, ja.
Okay, krass. Dieses Mal haben sie es auf jeden Fall wieder zentral über E3 organisiert sozusagen. Man konnte sich dann auch anmelden, um dann dort in die virtuellen Messestände einzutauchen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das allerdings überhaupt nicht dann gemacht, in die Messestände einzutauchen. Ich habe mich nur angemeldet. Das war mir irgendwie dann zu dämlich, dass ich da diese Messestände mir anschaue. Hast du das gemacht, Christian? Hast du das
mitbekommen? Ich habe es nicht gemacht. Nee, ich habe es bei Podcast gehört, das waren Webseiten halt. Es waren halt ja, so Landingpages genau, auf ihren Webseiten, die halt zu diesem Spiel oder zu sonst irgendwas und nichts Großartiges. Es
war also nicht meins. Nichts. Aber gleichzeitig, ich war irgendwie ein bisschen gehypt in diesen Tagen, weil ich dann doch, dann gab es halt den genauen Plan, wann sind welche PKs und es war dann schon so das Feeling, das man sonst bei einer E3 auch hat. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, als jemand, genau, der nicht dort ist, natürlich, war das kein großer Unterschied zu der normalen E3, weil die war für uns ja irgendwie immer schon digital. Wir haben's uns.
Wart ihr da nie vor Ort oder was?
Leider nein, leider nein. Das müssen wir irgendwann machen wir das mal. wenn es wieder geht.
Wo waren das immer? Las Vegas oder so?
Nee, da E3. Müssten die PKs aber noch besser werden. Die ist in L.A. Oder war
genau, müssen die PKs das besser letzte Mal? Weil dann können wir ja mal zu... Also, dann kam, es waren halt die großen Publisher am Start, so gleichzeitig fehlen einem auch jede Menge Publisher bzw. Firmen, wo ich immer sage, schon schade, dass die nicht da sind. Da gibt es natürlich die, die nie da sind, wie Rockstar zum Beispiel. Ich glaube, die, das ist halt schon ein Running Gag, dass die natürlich nie auf einer E3 sind. Sony hat sich ja auch vor ein paar Jahren oder seit dem letzten Jahr oder seit dem Jahr davor ausgeklingt. Ich
glaub, schon 2-3 Jahre irgendwie mindestens.
Ja, ja. Ja, die haben das letzte, wo sie waren, da hatten sie diese unglaublich beschissen komische PK, wo sie die Locations gewechselt haben. Könnt ihr euch da noch erinnern?
Ja. Die war unter aller Sau.
Das war echt immer die Zuschauer rumgeführt haben und da wo auch, man muss aber sagen, bei dieser wurde natürlich Last of Us der coole Trailer vorgestellt in diesem Zelt. Ja, aber ansonsten war das eine beschissene Vorstellung mit ganz komischen Pausen zwischendrin und so weiter. Vielleicht war es dann ganz gut, dass Sony einmal gesagt hat, sie lassen das bleiben. Ja, und eigentlich die größten, also man muss erstmal sagen, die größten PKs waren natürlich hier von Microsoft und Bethesda und
EA.
EA, genau. Und Ubisoft. die für mich, das sage ich jetzt schon gleich, einfach coolste PK von allen war halt die Devolver Digital. Nein, Christian, die hast ja du auch auf deiner Liste. Die war halt genau. Einfach wieder, das war halt einfach ein unterhaltsamer Kurzfilm, der auch Spiele präsentiert hat. Es war Meta wieder mal ein bisschen auf der einen oder anderen Ebene. Allerdings sind wir wenig Titel hängen geblieben. Dir ist ein Spiel hängen geblieben, oder? Von der PK, wo du wirklich sagst, da freust dich drauf.
Genau, ja. Also es ist auf die anderen, also es ist noch das Shadow Warrior 3 ist mir noch hängen geblieben, aber mich hat Shadow Warrior 2 so dermaßen enttäuscht.
Das haben wir versucht zusammen zu spielen damals. Genau. Ne?
Oh, da war ich so gehypt. Boah, ein Koop und Fips, das müssen wir.
Und dann war es so ein Schmarrn. Mhm. Also angeblich wollen sie ja diesen ganzen Open World Crafting und Zeugsammelwahn komplett zurückfahren. Ich glaube, der kam allgemein nicht gut an.
Ja, also mich hat es ja damit schon abgeschreckt, dass die Tastenbelegung so konträr jeglichen Standard-Shooter-Tastenbelegung war, dass ich damit
nicht klargekommen bin. Ja.
Genau. Aber ich würde ihm echt eine Chance geben. Aber wobei das Gameplay, das sah mir schon wieder, so wie du, wenn du ja schon von Doom geredet hast, das ist halt Doom auf Speed. Und das macht mir Angst.
Ja. Deswegen spielst du jetzt einfach auch nochmal Doom und Doom Eternal, dann bist du ein bisschen drin.
Ja, ich habe es ja vorher nichts gesagt. Ich habe zweimal versucht, Doom zu spielen, das Remake, und ich bin beides Mal nicht warm geworden mit und habe es dann beschämenderweise liegen lassen.
Ja, ich spiele es aber auch nicht lang am Stück. Ich spiele es immer so mal ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen oder so. Und dann
habe ich damals auch, aber dann waren die Pausen dazwischen. Ich habe dann null Motivation gehabt, mal wieder eine halbe Stunde zu spielen. Also,
ja, dann ist blöd. Jetzt,
geh wieder zurück zu Devolver. Ja, also, aber ja, ich habe einen Titel, auf den ich mich mega freue, der in der Devolver vorgestellt wurde. Aber ansonsten war halt das Highlight die Devolver Digital an sich. Und die Games sind halt immer, wie ich finde, die haben halt unglaublich viele liebevolle Indie-Games und die haben ein gutes Händchen auch für ihre Indie-Games, wie ich finde. Ähnlich wie Annapurna, die halt in eine andere Richtung gehen, ist halt Annapurna mehr das Arzi-Fazi und Devolver ist halt dann mehr so, ja, der Content, den ich halt auch konsumiere.
Da hast du ja hier Track to Yomi war, glaube ich, der Titel bei der Devolver-PK, oder? Wo du wirklich sagst, das gefällt dir.
Ja, leider auch erst 2022, wie so eigentlich alles, aber das war
allgemein
voll gereizt hat.
Ja, aber allgemein kann man echt sagen, so viel 22er Titel, da sieht man halt einfach wieder, die Pandemie wirkt nach. Es dauert auch in der Game-Entwicklung jetzt, dass dann wirklich die Titel kommen.
Wie gesagt, ich glaube auch einfach mangels der Next-Gen-Verbreitung, dass es viele auch sich einfach die Zeit nehmen.
Schon, aber sowas wie Track to Yomi kommt ja auf Windows, Xbox, PlayStation, auch auf Last Gen und so. Also da könnte man.
Ja, du weißt aber tatsächlich nicht, das wissen wir alle nicht, wie denn die Verkaufszahlen auf Last Gen und so im Moment überhaupt noch sind.
Keine Ahnung.
Also, beim Tax. Ja, der hat Last Gen und lässt die
verrotten. Die Verkaufszahlen, wann ich meine Konsole endlich verkaufe, oder?
Ja, das ist, man, Das ist tatsächlich nicht, Entschuldigung, hier ist gerade Randale angesagt. Das ist tatsächlich nicht so leicht. Also ich.
Ein Cat-Content. Ja, warte,
ich werde versuchen, ein Cat-Content-Foto nachzulegen. Ja, man kann es nur ahnen, was passiert. ist zu schnell im Dunkeln. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, dass das im Moment gar nicht so trivial ist, da irgendwie zu planen und die Games so rauszubringen, dass es passt.
Also ich weiß gar nicht, also dieses Jahr, also ich kann mich nicht beschweren, dass dieses Jahr nichts mehr kommt.
Also es kommt ja noch viel geiles Zeug, muss man schon auch sagen.
Das war alles aber nicht Thema dieser E3. Und das war schon, ich meine, das war aber doch schon immer so. E3 war schon immer so ein bisschen Hype in die Zukunft. Und aber man hat sich trotzdem mal mega gefreut über so Shadow Drops. Und da ist mir jetzt nichts hängen geblieben.
Nee, da war es, finde ich, war für mich persönlich da sind wir da beim allgemeinen Thema, die ganze E3 eher. So richtig coole Riesenüberraschung war da jetzt nicht bei.
Hast du viele PKs geschaut, Philipp, oder eher so danach gelesen, was war so?
Also ich habe die Microsoft habe ich geguckt, aber auch nur nebenher, also nicht mit voller Konzentration. Ich habe sogar zweimal vergessen, dass er noch im Hintergrund läuft. Er hatte halt die Tonspur. Und was kam nach Microsoft?
Square Enix kam dann noch,
habe ich auch noch zum Teil reingeguckt und dann habe ich tatsächlich nur noch danach die Zusammenfassungen gelesen, weil irgendwie ist
ich habe das Problem bei der Microsoft PK, ich habe die wirklich am Stück geschaut, weil ich fand es schon krass, weil es gab viel Rumors davor, dass sie echt sehr viel zeigen und ankündigen und so, und ich war dann relativ geplättet auch, dass sie unglaublich viel verschiedenen Content gezeigt haben. Mir ist nur fast nichts hängen geblieben von den Sachen.
Das Problem hatte ich bei den PKs allgemein so ein bisschen. Es sind immer so einzelne Sachen hängen geblieben. Hier Microsoft Halo Infinite natürlich. Klar, ich meine.
Ach, das war auch da.
Ja,
halt auch schon war, aber wo man natürlich auch weiß, dass es kommt. Also bei Infinite muss ich sogar sagen, fand ich das auf dieser PK ziemlich beschissen, weil sie so viel Multiplayer gezeigt haben, der mich halt bei
Halo nur Multiplayer.
Ja, das ist, halt das, was bei Halo die meisten Leute tatsächlich arg interessiert.
Ich glaube, das haben sie schon geschickt gemacht. Vor allem, sie haben ja angekündigt, dass der Free-to-Play sein wird. Also das ist, finde ich, jetzt auch schon mal ein ganz schön krassen Move auch. Ja. Also nicht nur, dass das Game an sich sowieso im Game Pass ist, wie so alles, also das war ja der Wahnsinn, nicht nur der Microsoft-Content, sondern auch andere Sachen, die sie vorgestellt haben, alles auf Game Pass, alles.
Schon der darf halt jeder Multiplayer, ne?
Und dann halt auch noch, Fokus wenn du, die nicht Game Pass haben, spielen halt Halo Infinite im Multiplayer for free.
Ja. Also kannst du natürlich deine Playerbase hochschrauben ohne Ende, ne? Für die Multiplayer.
Du merkst auch, dass dieses Thema Service und Game Pass, das steht bei ihnen halt gerade einfach im Vordergrund. Es ist ja auch gut, es ist halt deren Strategie gerade, da ranzugehen.
Richtig.
Da ist vielleicht einfach die Konsolensache ist noch schön und gut, aber eigentlich geht es gerade wirklich darum, diesen Service, dieses Netflix for Games, glaube ich, da sind sie einfach auch weit vorne jetzt. Gerade mit diesen
ganzen natürlich. Exclusives, die da jetzt noch
kommen. Und auch diesen
Bethesda hier mit ihren Starfield und was weiß ich was. Die Bethesda hat da natürlich schon eine Macht mitgebracht. Ne?
Da muss man natürlich schauen, was da alles rauskommt, weil wie gesagt, Bethesda hat mich persönlich und auch viele andere schon nicht mehr so abgeholt mit den Titeln und den Fallouts und so weiter und ihrem Fallout 76 und so. Da gab es schon viel Shitstorm. Starfield traue ich aber zu, dass sie da sich genug Zeit nehmen, dass da was rauskommt. Aber wie der Tax schon gesagt hat, am Ende könnte es natürlich auch komplett bescheuert sein.
Was da meint, das ist das eine, Space. Ich glaube, du schaffst es ja schon gar nicht mehr, irgendwas rauszubringen, was so komplett ohne Shitstorm läuft. Gerade wenn du irgendwas tust,
was in der Größe sowieso,
Und
wenn du ein großer Publisher bist, kannst du sowieso nichts mehr machen.
Du darfst auch nicht vergessen, dass Fallout 76, auch wenn es total auf die Schnauze gekriegt hat und ziemlich viele Bugs hatte und sowas, hat trotzdem eine wahnsinnig aktive und große Playerbase. Ja. Ich meine, hatte das die ganze Zeit, sonst hätten die gar nicht so viel nachgereicht wahrscheinlich.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Das hatte die ganze Zeit. Eine Playerbase vom anderen Stern, ja. Ich glaube, da gibt es genug Spiele, wo die Leute glücklich wären, wenn sie so eine Playerbase hätten. Du kriegst halt nur, wenn du selber nicht dazugehörst, kriegst du halt immer nur den Shitstorm-Teil mit. Ja, und klar, bei Bethesda ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, braucht man gar nicht drüber reden. Ja, da ist natürlich auch genug Schmarrn dabei. Aber so Rollenspiele und sowas im Großen und Ganzen konnten sie das ja immer. Sie haben halt mit Fallout 76 was Neues versucht, was jetzt vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat.
Ja. Obwohl sie das jetzt wirklich ziemlich noch immer ganz schön pimpen und so weiter, habe ich schon mitbekommen, dass sie die Welt auch weiter ausbauen und man kriegt viel kostenlos an Upgrades.
Ja, war doch sogar, war das nicht im Rahmen von der 3, irgendwo gab es doch noch eine Ankündigung dafür, dass das nochmal...
Ja, ja, da gab es noch eine ganze Menge und wie gesagt, ich denke, dass da schon einiges noch kommen wird. Also ich meine, von den meisten von Microsoft gekauften Studios haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen.
Das, ja, das fand ich eben auch überraschend beziehungsweise ernüchternd, weil ich habe mir eigentlich schon eigentlich gehofft, dass viele von diesen Acquisitions, die sie gemacht haben, dass da einiges mehr schon mal von den Exklusivtiteln, die ja da irgendwo ja schlummern müssen,
ja,
schon
ja, mal
was mehr kommt. Aber es war wenig Überraschendes dabei.
Vielleicht hatten sie tatsächlich einfach keine Lust oder keine Motivation, jetzt schon irgendwas für 2023 anzukündigen.
Ja, wobei es mich wundert, also weil viele von den Sachen, also wie zum Beispiel hier, wie heißt das hier, In Exile hier von Brian Fargo, das Studio, das Wasteland 3 auch gemacht hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass die länger als 2-3 Jahre an so einem, oder an einem Spiel entwickeln und die haben ja auch vor Wasteland 3 bestimmt schon was entwickelt.
Du weißt nicht, was die machen und mit wem zusammen. Ich meine, die Studios müssen ja nicht alleine was machen.
Die müssen doch nicht alle so einen riesen Teil dann, wo sie mit 500 Mann dran werkeln, arbeiten. Also ich finde gerade eben diese etwas kleineren Titel, wie es jetzt
halt ja, oder du sagst halt einfach, du nimmst genau die Titel von so etwas kleineren Studios, wo das wirtschaftlich auch noch zu vertreten ist, halt auch mal ein bisschen für so einen Semi-Surprise-Drop.
Ja, eben. Also, darf ich da mal fragen, oder habe ich es verpasst? Ja. Habe ich es verpasst oder gab es wirklich kein Hellblade 2 zu sehen?
Es gab kein Hellblade 2 zu sehen. Ich habe auch keins gesehen.
Schade. Nee. Echt, das wäre der einzige Titel, den ich richtig gehabt habe.
Von der Hellblade 2 hätte ich auch gefeiert, weil ein Kritikpunkt, das ist nicht an der Xbox PK oder sonst allgemein, bis auf die kleineren Titel hatte ich bei den ganzen Games, die gerade so AAA-mäßig vorgestellt wurden, irgendwie das Gefühl, mir hat da überall ein bisschen so das Besondere, die Seele gefehlt, wo ich sage, da ist irgendwas Geiles dahinter oder da wird eine Story kommen, die dich...
Damit umschreibst du mein Problem mit diesen Games ziemlich gut. Das ist nichts, das ist irgendwie alles technisch auf einem gewissen Perfektionslevel, ja.
Ja,
aber die meisten von den AAA-Titeln, die haben keine Seele mehr.
Mhm. Aber, wie gesagt, ich habe auf meiner Liste dann doch ein paar entdeckt und einer wurde ja auch auf der Xbox PK vorgestellt und zwar zum Beispiel der Nachfolger von A Plague Tale, weil ich da einfach wieder erwarte, dass ich mit A Plague Tale Requiem, wie es heißen wird, einfach wieder ein Spiel kriege, das einfach ein geiles Storytelling hat, einfach einen mitreißt, wo man wirklich wieder drin ist und wo ich nicht nur so ein Service-Game zocke, oder irgendwie ein Rollenspiel.
Ist aber auch kein AAA-Titel.
Ja, da kann man sich streiten, ob das nicht AAA ist.
Ja, AA. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen Haarspalterei. Focus war es, glaube ich, oder? War der Publisher.
Interaktiv. Also, Kleises ist irgendwo Haarspalterei, aber es stimmt schon.
Aber ich bin auch sehr, aber ich finde auch eher, es ist AA. Also ich glaube, es ist von dem Budget und auch von dem Marketing und so. Und siehst ja auch eher, Focus ist jetzt nicht EA. Ja. Ist es halt schon nochmal eine Spur kleiner. Und umso überraschender war es das. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Erfolg dann halt nicht oft dem Nachfolger schadet. Aber wir werden es sehen. Also ich ich habe es nicht auf der Liste als Hype, weil dazu gab es zu wenig zu sehen.
Ja.
Aber ich habe den Plague Tale Innocence ja auch ähnlich gefeiert wie du, Peter.
Ja, ja.
Wobei ich
freue mich immer noch halt auf solche.
Mich über das Ende ärgere oder beziehungsweise über den Endkampf ärgere, aber ansonsten
ja, scheiße,
nichts vorzuwerfen. Aber ich freue mich halt einfach, und das ist dann sehr subjektiv auch, aber ich glaube, da gibt es einfach eine Belegschaft da draußen. Ich freue mich halt wieder auf Spiele, die eine geile Story erzählen, wo du einfach wirklich. Ja, eine geile Story erzählen am Ende und nicht nur irgendein Open-World-RPG, schieß mich tot, generisch, 1000 Service-Packs und Zusatz-DLCs und Raids,
sondern
einfach mal wieder ein Spiel, einfach ein Game mit einer Story, das handcrafted und geil ist. Und da fällt mir jetzt von solchen Games, A Plague Tale kann ich mir vorstellen, Hellblade 2 wäre das auch, weil Hellblade 2 ist für mich sicher auch ein sauber durchdesigntes Story-Driven-Game.
Kann ich mir auch nicht
anders vorstellen. Und von dieser Art Spiel fällt mir nur Plague Tale Requiem sogar ein. Ich freue mich auch über andere Games, die kommen werden. Aber da war echt dann insgesamt viel zu wenig zu sehen und es wird auch vielleicht immer weniger, was in die Richtung entwickelt wird. Und ja, dann können wir das auch stressen, dann ist natürlich sowas, dann warte ich warte einfach dann auch sehnsüchtig vielleicht aufs nächste Uncharted oder das nächste Last of Us, weil ich da einfach
Ja.
weiß, was ich da bekomme. Da bekomme ich halt einfach
Ja, und
ein
ich warte auf mein
Story-Driven
Ragnarök
Game.
oder halt auf God, mein God of War, da weiß ich halt auch, was ich
Richtig,
krieg und
richtig,
kriege.
richtig. Und
Oder Ghost
diese
of
Art
Tsushima
Spiele,
2, was ja auch so sicher kommen wird wie
Wahnsinn, ja genau.
ja,
Die
mindestens.
einfach, und Ghost of Tsushima, muss man sogar sagen, ist ja auch ein Open World, das trotzdem eine geile Story transportiert, ne? Gut, dann gab es den Teaser Breath of the Wild 2. Ist halt nur ein Teaser. Wann kommt das? Haben es dann Datum eigentlich genannt? Das wird doch 23, oder? Keine
Ich
Ahnung.
weiß gar nicht mehr ein Datum. Ich bin bei der
Oder beziehungsweise das
Nintendo, ich habe es
nächste
mir im
Zelda.
Nachhinein angeschaut und bin dann auch
Ja.
weggeratzt, bin wieder aufgewacht und gesagt, oh Gott, das ist ja, zeigen die jetzt nochmal Breath of the Wild? Ach so, ist der Nachfolger. Oh, wieder weggepennt, glaube ich. Ich habe nicht viel mitgekriegt davon.
Da ist es halt auch wirklich so, da weiß man den Titel noch nicht mal. Die haben nur diesen Teaser gezeigt und man weiß gar nicht, ob es Breath of the Wild 2 heißen wird. Das wird auf jeden Fall der Nachfolger von Breath of the Wild. Mit
Ja.
selber Art, Optik und Spiel. Also kein schönes Top-Down-Zelda, das wir uns vielleicht auch alle wünschen würden, mal wieder. Ein neues, kein Remake, sondern halt wieder ein Breath of the Wild, was auch geil war und was sicher auch sehr geil wird, aber kein Datum, nichts, was sonst so irgendwie dran steht.
Ja, aber die Community geht steil, glaube ich. Also es gab sehr viele
Natürlich,
da drin
ja.
reden. Es geht wohl auch ein bisschen um Zeitreisen, wohl auch, oder beziehungsweise
Okay.
Zeitkomponenten und so. Also ich kann es durchaus nachempfinden. Ich habe es ja damals, wie wir diesen unseren Special Podcast zu Breath of the Wild, da fand ich es ja echt toll, wie ihr da so fasziniert war von dieser Welt. Und ihr habt es ja rübergebracht, dass ich dann gedacht habe, Mann, das ist ja echt ein geiles Spiel. Nur leider war es
Ja.
halt für mich nichts so, weil es
Ja, für
halt.
mich hat es auch nicht funktioniert.
Aber
Ihr
ich
wisst ja,
kann.
dass ich es dort durch habe, aber mich sie auch eigentlich dann gar nicht so gecatcht hat. Ich wollte es dann nur irgendwie durchspielen.
Ja. Aber mich hat es ja an vielen Punkten hat trotzdem so fasziniert, so dieses ganze Worldbuilding und die Welt an sich. Und jetzt muss ich ja sowieso schon mal gleich mal meine Highlight ja leider gleich mal ansprechen, weil es zu Breath of the
Ja.
Wild ja so gut passt. Es ist natürlich Elden Ring, das ja bei nicht im Rahmen
Wow.
von der E3, sondern bei dem Summer Game Fest vom Geoff Keighley gedroppt wurde, wo jeder
Stimmt,
schon im
ja.
Vorfeld gedacht hat, oh ja, Elden Ring kommt doch sowieso wieder nicht. Aber dann gab es, glaube ich, sogar schon ein Leak, dass da was kommt und Geoff Keighley hat ja auch gemeint, you don't want to miss the ending und so. Und dann kam halt echt am Ende dieser Elden Ring-Trailer. Und der hat mich aus vielerlei Gründen so fasziniert. Also zum einen finde ich es immer noch unglaublich, wie FromSoft seine Fangemeinde verarscht, ja, weil sie halt ewig nichts von Elden Ring zeigen und nichts drüber verlautbaren lassen. Und dann kommt es so sang- und klanglos beim Summer Game Fest, bei der Bandai Namco Pressekonferenz verlieren sie kein Wort drüber. Wenigstens
Aber schon
macht
irgendwie cool,
Miyazaki
oder?
Hammer. Also ich finde, na, ich finde es Getrolle. Also ich finde, das ist ja echt. Da zeigst du den Arsch deinen Fans, ne? Und die ganzen Dark Souls-Fans und so, die sind halt, oder die From Software-Fanboys sind halt einfach echt hardcore unterwegs, ja. Und sie kann es eigentlich nicht so stehen lassen. Und das war der eine Grund, was ich so faszinierend fand. Der zweite ist, es war ein Trailer komplett Gameplay. Und zeig mir ein, also Breath of the Wild hat auch Gameplay gehabt, das fand ich auch toll.
Ja,
Aber
aber das
diese
immer wieder beim
ganze
Ja.
andere Render-Scheiße vorne und hinten, wo du nicht weißt, ja, was ist
Come
denn
on.
das jetzt eigentlich für ein Spiel? Ja?
Und habt ihr das
Oh.
immer, ist euch das aufgefallen? Und dann steht immer irgendwo, also irgendein Trailer beginnt und dann steht wieder ganz unten in ganz kleiner weißer Schrift, das ist jetzt hier Next Gen nah, aber auf einem PC gedrehte Gameplay-Sequenzen.
Mein
Und dann sagst du einfach, furchtbar,
Meine
Wahnsinn.
Lieblingsformulierung ist die In-Engine-Footage.
Ja,
Naja, nee,
genau.
ich finde noch besser Target-Render-Footage. Oder
Target-Render ist natürlich auch nicht schlecht.
So sollte es mal ausschauen. Ne?
Vielleicht
Nee,
schaut es nochmal aus. Ja.
genau, also und Elden Ring und was man gesehen hat, also man kann ja vielleicht negativ sagen, oh, schaut ja aus wie Dark Souls 4. So, ja, es ist sehr dark-soulig, es ist halt Dark Fantasy. Aber was man so sieht und in diesen Bezug hatte nicht nur ich, das war so ein Dark Souls Breath of the Wild. Also es ist ja sehr, sehr open-worldig und
Schon,
alles
oder?
und halt eben
Ja.
Dark Souls-mäßig. Aber ich glaube eben schon auch, also von dem, was auch Miyazaki so in Interviews erzählt hat, geht es schon in so eine Richtung, dass man glaubt, ja, das ist echt eine lebendige, offene Welt, aber halt leider mit lauter Leuten, die dir auf den Sack hauen wollen.
Also, aber wirkt auch, hat mich auch echt abgeholt. Ich fand es echt mega geil, jetzt auch, weil ich ein bisschen ja in diese Welt reingeschnuppert habe, ne, in diese ganze Souls-Welt. Und wenn das jetzt ein bisschen open-worldiger wird, hier bei dem Game, da wäre es mal ein schönes Experiment, wo du bei anderen sagst, jetzt hört's mal auf mit eurer Open-World, denke ich mir, man könnte es ja hier mal versuchen, oder? Dass man da ein bisschen einfach mal schaut, wie sich das verhält, wie das so rüberkommt. Wäre schon ganz geil.
Ja, genau.
Das wird ja trotzdem eine massive Lore und alles haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas ist wie hier, keine Ahnung, such mal hier 20 Brieftauben oder versteckte Schlüssel oder sonst irgendwas.
Nein, wenn, dann müsste das härter ausfallen. Das müsste schon viel fieser sein. Such mal 82.000 Brieftauben oder so.
und auch wenn die davor ja schon sehr schlauchig waren, sie haben dir ja immer sehr, sehr offene Levels vorgegaukelt und mit Abzweigungen und Abkürzungen, aber sie waren ja in sich geschlossen. Ich glaube aber schon, dass sie das hinkriegen. Und ich glaube aber, dass es halt schon so sein wird, dass abseits von dem, wo du sein sollst, könnte schon öde sein. Mhm. Aber es gaukelt dir zumindest eine Welt vor. Und halt aber ohne, keine Ahnung, 27 Icons auf deiner Minimap, wie bei einem durchschnittlichen Ubisoft-Game, wenn du halt die Karte aufmachst.
Ach ja, Ubisoft gab es ja auch noch, das verschweigen wir jetzt einfach mal, weil das war einfach wieder mal so eine typisch peinliche Kack-PK bei Ubi, oder?
Wieso, du warst doch spitz auf Dingsbums, oder?
Es gibt ein Spiel, aber das hat nichts mit Ubi zu tun, weil ich bin halt Far Cry-Fanboy und Far Cry 6 ist halt einfach geil und da freue ich mich drauf, weil ich Far Cry-Fanboy bin, aber die Ubi-PK an sich war wieder irgendwie so fremdschämig und die haben schon auch sehr komische Titel im Portfolio. Also die IPs, die sie haben, holen mich.
Was haben sie denn eigentlich angeboten?
Naja, Just Dance, ne?
Naja, gut.
Ja, Just Dance gab, das war aber noch ganz, dann gibt es dieses, wie hieß das, mit dem Radlander, wo man halt mit dem Mountainbike,
mit Wingsuit. Ja, genau, dann. Es gab ja Steep, ne? Es gab ja Steep, dieses sonst was Game, und das haben sie irgendwie eher eine Art Reboot, sie nennen es nicht Steep, aber am Ende ist es Steep halt
mit mehreren Sportarten. Es ist echt dasselbe, nur mit anderen Sportarten halt.
Ja, es wird wieder
Mountainbike und
so Zeug halt.
Dann gibt es ja neues Rainbow Six, diesmal mit Aliens, wo ich mir auch gedacht habe, hä?
Da haben, glaube ich, die Fans keinen Bock drauf, oder? Die es wirklich zocken. Fips, ihr spielt ja auch Rainbow Six zeitweise.
Wir haben
doch grade,
schon lange nicht mehr.
Ihr findet doch gerade diesen realistischen Touch dran ganz cool, oder?
Eben. Also ich hätte ihm vielleicht sogar eine Chance gegeben, dass man sagt, hier aber...
Also nichts dagegen einzuwenden, dass man da auch mal mit gegen Aliens und so zockt. Aber dann halt, warum denn dann Rainbow Six? Ich glaube eher schon...
Das wollte ich gerade sagen. Also ich hätte dem Ding vielleicht eben, sorry, bestimmt einer Meinung. Also ich würde das vielleicht sogar spielen. Es hat mich jetzt vom Gameplay Gameplay, das sie gezeigt haben, nicht extrem angesprochen. Es gibt keinen Grund, das Ding Rainbow Six zu nennen. Weil es hat halt mit Rainbow Six am Ende nichts zu tun.
Und sie reiten halt ihre IPs so nieder einfach. Überall ihr Label dran und dann kam ja nur am Ende, glaube ich, das war auch Ubi, oder? Mit Avatar, dass sie jetzt dieses Avatar Frontiers of Pandora Game.
War das? Ich kann mich nur auch dran erinnern, weil es interessiert mich halt so null. Ja, aber
ich finde die Welt ganz geil. Ich habe eine Befürchtung, dass es als Ubi-Game, wir wissen schon, was kommt. Also da wird es sicher auch irgendwelche Türme geben, wo dann...
Sammel 371 Federlendenschurze.
Ja.
Ja, also
dann haben
Vorurteile haben so konstruiert, wie Ubisoft-Games sind echt keine Games mehr mittlerweile.
Ja. Sie haben übrigens kein neues Assassin's Creed vorgestellt, sondern eben nur diesen DLC für Valhalla, diese Belagerung von...
Ja, wobei die DLCs, glaube ich, für die Assassin's Creed inzwischen so umfangreich sind, dass du jederzeit das normale Spiel verkaufen kannst von der Spielzeit. Aber ich meine, Assassin's Creed, hey, ich war echt mal ein Fan der Reihe, aber ich kann es echt nicht mehr sehen.
Ja. Und das ist das Problem bei
Ubi. Ich kann es nicht mehr sehen und das geht mir bei den meisten Ubi-Sachen so. Far Cry, ich habe die Befürchtung, ich werde auch Far Cry 6 wieder probieren und ich werde es wieder nicht gut finden. Also, weil ich war ja auch mal Far Cry-Fan, so ist es ja nicht.
Far Cry ist wirklich das Einzige noch. Ich hoffe, dass das 6er mich genauso catcht wie das 5er, da hat das wunderbar funktioniert. Bisher macht es ganz gute Anzeichen. Da sind schon sehr witzige Sachen dabei. Allein schon dein Companion-Hund, der hinten keine Beine hat, sondern so kleine Räder, aber richtig cool drauf ist.
Ich hoffe, man kann ein bisschen rumlaufen, so Open World-mäßig. Also
Ja, also für dich wird das,
ein
glaube ich, tags
bisschen,
wieder einfach
mal schauen.
das Open World Walking Simulator mit ein bisschen Ballern. Ne?
Ja. Und bis
Ja,
jetzt.
aber irgendwie
Also
kann
ich
man
finde halt,
Haken machen.
also
Ja.
Ubisoft macht so extrem wie viele andere Hersteller auch in diese Richtung Service Games. Und da bin ich halt überhaupt nicht anfällig, weil ich mag halt ein Spiel, wo ich weiß, da habe ich einen gesteckten Rahmen, irgendwann ist es vorbei und dann lege ich das weg. Genauso jetzt wie auch bei Resident Evil Village, da kommt jetzt irgendwann noch Reverse, das ja bei mir, das ja auch dabei ist bei dem Spiel. Also ich krieg das dann auch, kann mir das auch runterladen, aber mei, ich bin halt noch gar nicht so richtig scharf drauf. Oder halt, wenn das dann so Service Games ist, so wie dieses Avengers, das reizt mich halt so null.
Nein, wie
Ne?
gesagt, es gab so ein paar Sachen, also was ich allerdings auch immer wieder vergesse, das ist nur gerade, weil ich nochmal kurz Google bemüht habe, was es dann noch so gab, wo ich mir dachte, oh geil, da hast du schon irgendwie Bock drauf, war zum Beispiel Stalker 2. Das erste Stalker, das habe ich furchtbar gern gespielt, nachdem sie es zurecht gepatcht hatten. Das war zwar auch eckig und kantig ohne Ende seinerzeit,
Ich habe das
aber man
damals auf dem
möchte.
PC
Genau.
gespielt und was ich halt sehr geil fand, war einfach dieses Tschernobyl-Setting. Das war sehr bedrückend da und es kam richtig geil rüber. Es war mega buggy, ne, das Einsatz. Das war
Es
ein
war mega buggy. Ich
bisschen.
habe es allerdings auch erst gespielt, also fast 2 Jahre nach Release, nachdem es dann wirklich
Okay.
zusammengepatcht war.
Ja.
Davor habe ich es probiert und habe es dann zur Seite gelegt. Also das finde ich schon ganz geil. Was mich eigentlich hätte mehr begeistern sollen, war tatsächlich hier Guardians of the Galaxy.
Ja, das
Das
fand ich
sah
aber schon ganz witzig. Fand ich
sah
sogar
ganz
ganz
nett
witzig, obwohl ich
aus.
damit nicht viel anfangen kann.
Okay, genau. Also ich bin nicht so gehypt, so wie du auch. Aber nach Avengers bin ich halt einfach vorsichtig. Es kommt ja wieder von Eidos. Und ein anderes Team halt diesmal. Und das schaut mir nicht so offen aus. Also nicht so, oh, wir nehmen den Charakter und den Charakter und den Charakter rein, sondern du spielst halt Star-Lord und kannst halt die anderen irgendwie mitnutzen. Und jetzt steht's und fällt's halt mit dem Kampfsystem. Wenn das gut gemacht ist, dann wird das meins. Wenn nicht, dann weiß ich nicht.
Wobei
Mal gucken.
komischerweise, wenn es mich bei Avengers echt überhaupt nicht gestört hat, dass die Characters anders ausschauen. Bei Guardians of the Galaxy stört es mich zumindest bei den, also Star-Lord, gut, das blonde Schmalzlocken-Bubi fand ich jetzt nicht geil, aber da stört es mich nicht. Aber es stört mich bei den anderen Figuren, weil das solche Kunstfiguren sind am Ende. Ja, gerade Groot und Rocket und auch Drax und eingeschränkt auch Gamora. Das sind halt totale Kunstfiguren, wo du sagst, okay, bitte lass die halt einfach so ausschauen, wie sie ausschauen. Und also der Drax da drin hat mir überhaupt nicht gefallen. Er war zwar näher an der Comic-Version von Drax, aber hat mir optisch einfach nicht gefallen. Da hätte ich mir
Ja,
lieber den
hatte
aus
ich
der
weniger.
MCU-Version gewünscht.
Wie welch,
Ja.
du meinst halt Bautista oder was meinst du?
Ja, vom Style her, der muss nicht das Gesicht von Batista haben, aber so einfach vom Styling her. Ich fand die vom Style her, irgendwie nicht stimmig. Also ich kann es ganz schwer erklären. Also vielleicht habe ich da.
Also ich habe weniger Probleme damit. Also gerade, also Drax fand ich okay und auch Gamora fand ich okay und Rocket und Groot, die fand ich super. Also gerade Rocket, der sah fast besser aus als wie in den MCU-Filmen, muss ich sagen.
Die haben
Mit
auch am wenigsten
seinem
Unterschied, ne? Aber
Bärtchen da, das war cool gemacht.
ich kann es schon nachvollziehen, dass man bei manchen Characters das vielleicht echt nicht so cool findet, wenn man jetzt die Filme echt abfeiert und die sehen im Spiel so anders aus. Ich glaube, wenn es dann mal das
Wie
Spiel
gesagt,
zockst, dann geht's schon, oder?
eigentlich stört's mich gar nicht. Also bei Avengers war mir das ja auch wurscht. Da habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass sich jemand dran stören könnte.
Ich fand halt das
Und
Spiel leider nicht so besonders gut.
das Spiel war auch nicht so besonders. Also du konntest es schon spielen, aber es war halt zu arg dieses Lebensbalken über dem Kopf. Ja. Und das war dabei ist schade, weil es wirklich schön gemacht war und es war nett und es hat schick eine nette Geschichte sogar erzählt, aber ich bringe es auch nicht fertig, das weiterzuspielen. Aber dabei ist es eigentlich sowas, wo ich sage, hey, man hat sich schon in dieses MCU reingehängt irgendwie, ja? Ich meine, Geschichten erzählen können die doch. Und dann das Ganze noch mit lineare Geschichten vor allem erzählen, ja? Ich meine, da
Und
hätte
das
man
ist
so ein
es.
geiles Singleplayer-Spiel daraus machen können.
Das sollte wieder, und vielleicht sind wir alte, weiße Männer. Ich will wieder mehr so Spiele. Ich will auch gerne mal das nächste Tomb Raider haben. Ich will einfach wieder ein Spiel haben, wo ich weiß, das hat der Christian vorhin so schön gesagt, das spiele ich und ich habe ein Ziel vor Augen und ich spiele das Spiel durch und habe eine geile Story erlebt und lege es weg und freue mich drauf, wenn ich es vielleicht in 3-4 Jahren nochmal spiele und mich dann zurückdenke, wie cool doch die Story war und die Wendungen und sonstiges.
Ja, genau so ist es
aber. Service-Game-Kack. Und bei dem bei Stalker übrigens, weil du vorhin Stalker gesagt hast, eine Sache, die mir nur aufgefallen ist beim Stalker 2, also ich finde es ziemlich cool. Ich habe nur ein Thema, und zwar habe ich das Gefühl, dass das letzte Metro, das Metro Exodus, wo du ja viel auch draußen unterwegs bist und so, das ist so ähnlich vom Style. Da bin ich gespannt, wie sich es abhebt. Dass es wirklich irgendwie nicht nur wirkt wie ein weiteres Metro, wenn du weißt, was ich meine.
Übrigens auch was, weil du sagst, was ich noch probieren muss. Ich habe gesehen, haben sie, glaube ich, auch da angekündigt, Metro Exodus, die hat die Remaster, also nicht Remaster, aber die Enhanced-Version. Und ich habe es mir jetzt mal neulich angeschaut und es scheint zumindest auf der Xbox Series X tatsächlich richtig schön mit ansatzweise Raytracing zu arbeiten.
Genau, habe ich auch nachgelesen, kam jetzt Ende Mai, glaube ich, raus, die Version.
Ja, und das Spiel ist ja... Ich
habe die voll auf dem Zettel.
Ja. Das Spiel ist ja immer schon schön gewesen, ja?
Ja, ich fand es voll geil. Ich habe nur dann jetzt nicht weitergespielt. Irgendwann kam man nämlich die Meldung, es kommt für Next Gen, kommt ein Patch eben, kostenlos für alle Besitzer. Also du ist einfach drin. Ja. Und es hat halt Raytracing und 60 FPS und da warte ich dann lieber drauf. Und das gibt es eben jetzt für die Next Gens, ja.
Das werde ich mir auch nochmal angucken. Ich habe ja tatsächlich nicht weitergespielt, weil mir das Gameplay wie immer bei den Metro-Teilen irgendwie zu sperrig war.
Ehrlich?
Ja,
also ich fand es gerade, weil du auch draußen unterwegs bist, fand ich schon sehr geil. Also
wie gesagt, Stalker abfeiern, aber Metro zu sperrig finden, finde ich interessant, weil Stalker war mir viel zu anstrengend.
Naja gut, Stalker ist aber 15 Jahre her, da war meine Erwartungshaltung eine andere als heute. Ja. Ne?
Aber ansonsten kann ich das schon nachempfinden, was du sagst. Also ich fand ja eben Metro 2033 habe ich, glaube ich, die ersten 5 Stunden geliebt und dann habe ich aus irgendeinem Grund aufgehört und hat es mich null gereizt. Last Light ganz genauso, also eine dichte Atmosphäre, super geil und alles toll und auch noch eine bessere Story gehabt und zwar sehr viel linearer und das war richtig gut erzählt und dann irgendwann nicht mehr weitergespielt, also willst du mal wieder spielen? Ach nö, weiß nicht, gibt's was anderes.
Das ging mir aus komischerweise bei diesen ganzen Metro-Titeln so. Ich habe immer angefangen, war total begeistert von der Optik, von den Lichteffekten, von der Story.
Auch wie die Story total, erzählt ist, ne?
Total cool erzählt und sobald ich mal irgendwie 3, 4, 5 Tage nicht dazugekommen bin, hatte ich keinen Bock weiterzuspielen.
Ja, und mir ging es bei Exodus so und als ich dann vor kurzem irgendwann mal gedacht habe, eigentlich müsste es da weiterspielen, habe ich halt gelesen, jetzt kommt dann bald die Next-Gen-Version, dann habe ich es erstmal nicht gemacht. Man müsste es eigentlich wieder machen, aber lustigerweise habe ich bei mir dasselbe Thema. Ich habe das damals auch einfach nicht weitergespielt, obwohl ich es geil fand.
Ja.
Das ist der Days-Gone-Effekt bei mir.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ja, ich weiß auch nicht, ich weiß, was mich bei dem, ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem letzten Teil jetzt auch war, was mich immer furchtbar genervt hat, war in den Dialogen dieser gekünstelte russische Dialekt. Akzent. Der hat einen Dialekt-Akzent, ja. Der hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Ja, es war aber, glaube ich, nicht mein Grund. Also es ist interessant, bei manchen, vielleicht haben es, also Days Gone-Effekt ist ja wirklich so, Christian, du hast Days Gone auch nicht weitergezockt, oder?
Ich habe es auch nicht weitergezockt, nee.
Und ich habe es schon wieder nicht weitergezockt. Und es liegt nicht an diesem Spiel, sondern die machen bei einer Sache in meinen Augen was falsch. Sie kriegen kein sauberes Pacing in die Story rein, dass du sagst, du willst weiterspielen, weil du wissen willst, was als nächstes passiert.
Das mag sein,
ja. Da steht ihnen mal wieder die Open World im Weg, weil du dich dann gerne in der Open World verrennst und eigentlich schon gar nicht mehr so richtig attached bist zu was
passiert als nächstes. Ja, ich habe ja schon die ersten Missionen gehabt, wo du irgendwas so Zeug so zum Craften und so suchen musst und da habe ich dann schon gar keinen Bock mehr gehabt. Eigentlich wollte ich nur wissen, was mit seiner Frau passiert ist. Und
das ist der Punkt, wir wollen wieder mehr, also wir sagen das jetzt hier raus an alle, die Spiele entwickeln, wir wollen wieder mehr Story-driven Games und die dürfen ruhig wieder ein bisschen schlauchiger sein. Also so schlimm wäre das gar nicht. Ja, ist sonst noch was dabei gewesen? Christian, hast du noch was auf deiner Liste jetzt, wo du sagst, da freust du dich noch drauf? Das war noch, auch im E3-Kontext, kann auch natürlich die Woche davor oder danach gewesen sein.
irgendwie ja, also sagen wir mal so, es ist wenig hängen geblieben und ich habe auch nichts mehr groß auf der Liste, außer natürlich, dass im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz Hades für Xbox und PlayStation angekündigt wurde, was ja schon voll erwähnt ist. Und ich glaube, ich muss das dann, ich werde es aber wahrscheinlich auf der PlayStation nochmal spielen wegen den Trophies.
Du willst platinieren, ne? Du
willst Hades platinieren. Aber ja, da habe ich aber schon Angst davor, glaube ich. Aber ja, eigentlich schon.
Aber krass, genau, wenn das dann hängen geblieben ist, ne?
Das ist schon, ja, aber nicht nur. Aber was ich sagen
wollte. Ja, aber so wirklich, wo du sagst, plakativ.
Es ist wenig, es ist genau, aber es ist wenig hängen geblieben. Aber ich fand es toll. Also es war wieder das alte E3-Feeling, diese Pressekonferenzen. Ja. Und ich meine, ich kann mich an keine E3 erinnern, wo wir nicht danach irgendwie gesagt haben, boah, die Pressekonferenz war jetzt nicht so toll. Und ich meine, ja, da kam der Fanboy ein bisschen durch. Ich fand immer die Sonys ein bisschen besser und die Fips und die Microsofts ein bisschen besser und keine Ahnung was. Aber es war halt trotzdem immer schön, das zu sehen. Dieses Jahr fand ich es auch wieder. Also ich habe mich auf die PKs gefreut. Ich habe mich auf Rahmenberichterstattung gefreut. Ich habe wieder mal auch bei Jeff Keighley reingeschaut beim Summer Game Fest. Der hatte dann immer wieder auch mal Entwickler da und der hat auch mal was kommentiert und so. Das fand ich echt geil. Auch bei IGN war viel los und so. Es war schon fast, also es, wie du schon vorher gesagt hast, wir waren nie vor Ort. Für uns hat sich das nie anders angefühlt.
Ja, und ich habe auch echt viel geschaut und ich fand auch den Live-Effekt irgendwie cool. Natürlich kann man das danach alles nachlesen oder die PK nachschauen, aber ich finde dann den Live-Effekt ganz geil, wenn man halt immer doch hofft, da wird jetzt irgendwas vorgestellt und das war ja bei Elden Ring dann wirklich so, wo man nicht mit rechnet. Ja. Das war aber sonst allgemein bei allen anderen PKs halt, der Effekt war kaum da. Also da waren die Sachen, die man eh schon kennt und die Sachen, die neu geteasert wurden, die haben in meinen Augen viel zu wenig Platz bekommen, oder das war halt dann wirklich so, wie wir vorhin gesagt haben, Ingame, Target, Render, Action, Footage, Target, sonst was, Footage, wo du noch nicht mehr weißt, was das für ein Spiel sein soll. Das war so mein Effekt und ich hatte trotzdem Bock, Christian, wir haben immer geschrieben, jetzt kommt die PK und so, sich da eins zu klinken und das anzuschauen. War schon cool.
Ja, das war schon
Content an sich, der Content an sich könnte geiler sein, ehrlich gesagt.
Genau. Also ich habe viele live nicht geschafft wegen dem zeitlichen Aspekt, weil es dieses Mal doch irgendwie mehr zu normalen Zeiten war, aber halt mit Arbeit, Familie und Kindern ist es dann halt nicht möglich, um 18 oder 19 Uhr sich irgendwie eine Pressekonferenz anzuschauen. Ja. Aber ja, also ich möchte es nicht
wissen. So gesehen war es cool. Mir übrigens eine Sache noch nachbrennen, habe ich ganz vergessen. Metroid Dread freue ich mich natürlich schon, weil ich halt Metroid geil finde. Und es, glaube ich, wird ein Standard Metroid mit ein bisschen 3D, 2,5D Optik so, ne?
Ja, finde ich das geil. Fand ich geil, so aus dem Nichts. Ich meine, Nintendo und mit der Metroid-Marke, das machen sie ja normal nicht, ja. Ich meine, siehe Metroid Prime 4, vor Jahren angekündigt, dem Entwickler weggenommen, hin und her, zack und bumm. Da haben sie den Fehler begangen, vielleicht haben sie daraus gelernt, dass sie sagen, hey, wir künden Spiele nur noch ein halbes Jahr vor Release an oder so. Ja. Machen sie bei
Zelda. Das kommt ja auch schon bald, oder?
Es kommt im Oktober, glaube ich, also wie alles, Oktober. Ja,
und das, Nintendo hat das, finde ich, ganz gut. Ich finde, Nintendo war diese solide Nintendo-PK, ganz ehrlich. Da waren ein paar coole Sachen dabei, da waren ein paar Erweiterungen zu ihren existierenden Games. Fand ich okay. Und Metroid Dread hat mich natürlich dann sehr, sehr gefreut. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird so ein richtig geiles Switch-Teil. Perfekt für die Switch und so. Ja,
ich hoffe, mich rockt's mal richtig.
Was Nintendo, finde ich, nicht war, war irgendwie kreativ und innovativ. Und das sind so die Sachen, die ich inzwischen hauptsächlich mit Nintendo verbinde, weil mit den anderen nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Also das war eigentlich eher so, also das war alles solide, aber am Ende war es halt trotzdem nichts richtig krass
Spannendes. Weißt du, woran das liegen kann? Ich glaube, wir sind am Ende dieser Switch-Generation langsam angekommen.
Ja, aber also was ich nur hoffe, ist, also man hat ja nichts zur Switch Pro gesehen. Ja. Aber also was ich nur hoffe, ist, also das Lämste, was Nintendo machen kann, ist halt einfach eine Switch Pro mit einem besseren Display und einem besseren Prozessor und ja, im Dock-Modus halt 4K oder aber ansonsten ist es eine Switch. Und das wäre halt so nicht Nintendo-mäßig. Also,
genau, das würde aber kommen.
Wenn sie das machen, sind sie im Fahrwasser der anderen beiden angekommen und machen sich dann auch zu sehr vergleichbar, was keine gute Idee ist.
Also ja, gut, die Alternative ist wieder, Nintendo versucht wieder irgendwas, was dann völlig übertrieben ist und furchtbar auf die Schnauze fällt.
Ja. Ich glaube, es wird dann wieder, eher ihr Rhythmus. Es wird eine Switch-Iteration, aber da wird irgendwas sein, was, also das ist zumindest die Hoffnung, dass es nicht nur, wie der Christian sagt, die Pro ist mit größerem Display und mehr Speicher und besserem Prozessor, dass da irgendwas noch zusätzlich dran ist. Aber vielleicht sind sie auch in dem Fahrwasser angekommen, haben mit der Switch das gefunden, wo sie sagen, das können sie jetzt über Jahre weiter benutzen. Hat natürlich abwärtskompatibilitätmäßig und so schon gewisse Vorteile, muss man schon sagen. Also meine Library ist schon immer mehr digital, es ist immer mehr Zeug und das würde ich schon gerne auf der nächsten Konsole ausspielen. Kann man natürlich anders irgendwie auch herstellen, aber wenn sie zu revolutionär sind, kann es sein, dass es schon nicht mehr passt, weil die Switch halt auch eine bestimmte Bedienkonzepte und so hat mit den beiden Joy-Cons, die man abnehmen kann und so weiter.
Ja, deswegen gut, das haben wir mit der Switch Lite schon aufgehoben, ne?
Das ist spannend, stimmt. Das haben sie da echt aufgehoben, ja. Weil ja auch also jedes Spiel gleichzeitig auch mit dem Docked-Modus eben benutzt werden kann.
Richtig, prinzipiell also haben sie mit der Switch Lite, finde ich, relativ viel schon begraben, was die Switch ausgemacht hat. Ja.
Also mein Tipp ist aber trotzdem, dass sie in diesem, also ist einfach mal jetzt ein Tipp, dass sie in dem Switch-Sektor wirklich bleiben und dass die nächste auch eine Switch sein wird. Ist jetzt echt so mein Gefühl. Und dass sie da nicht mehr diesen Schritt brauchen.
Denke ich auch, dass sie ihr Ding gefunden haben. Ich glaube, dass sie die Switch eindeutiger wahlweise Richtung Richtung mobil oder Richtung stationär definieren werden. Also ich glaube, das wird weniger offensiver Hybrid, nenne ich es jetzt mal, sein.
Ja.
Aber es wird eine Switch sein wieder. Also.
Und sie sind ja schwer vergleichbar mit der Switch, mit den anderen Plattformen, weil jeder sagt ja, okay, das ist halt die Switch, da gibt es auch Nintendo-Content drauf. Und außerdem ist ja dieser Handheld-Modus, sie sind halt nun mal der bekannteste, neben den ganzen Phones, die ja auch natürlich immer potenter werden, sind halt die Handheld-Konsole aktuell. Yep. Da sollten sie auch nicht viel ändern, weil da sind sie gerade Platzhirsch auf dem
Niveau. Ich denke nicht, dass sie das, gut, da werden sie keine Konkurrenz bekommen. Ich denke mal, dass wenn, dann mit geht Mobile das Ganze. Ja, ich denke mal, wenn, dann wird das Ganze stärker in Richtung Mobile rutschen.
Ja, die Mobile Phones, und wenn ich dann überlege, hier xCloud, hier mit den Phones und dem Streaming aufs Phone und so weiter, das könnte die echte Konkurrenz werden, aber dann haben sie immer noch den großen Vorteil mit ihren typischen Nintendo-IPs. Die nimmt ihnen halt keiner. Und so ein Metroid gibt es halt dann einfach nur auf Nintendo.
Ja, und wenn du dir überlegst, dass sie die Switch immer noch für den gleichen Preis verkaufen wie zum Release, ja, dann könnten sie rein aus dem wir wollen Geld damit verdienen Gedanken heraus sogar xCloud auf der Switch zulassen.
Ja.
Weil die verdienen, sind wahrscheinlich der einzige Hersteller, der so viel an der Hardware verdient.
Ja. Ja.
Ja.
Das stimmt. Ja. Also abschließend, ich gebe jetzt mal, Tax, hast du eigentlich zu E3 überhaupt ein Fazit oder hast du es einfach komplett wegignoriert, weil du gesagt hast, ich habe eh keine
PS5? Ach, ich habe immer mal wieder die Gameplay-Trailer angeschaut, aber
weil
ich keine neue Konsole habe, puh, und ich will das auf...
Wo hast du Gameplay-Trailer gefunden, Tax?
Genau, Render-Trailer.
Leaked Target-Footage.
Ich will es auf der echten Konsole sehen, ja.
Ja. Also ich kann einfach, eigentlich haben wir halt genug Fazit schon gemacht. Ich fand es von der Veranstaltung her schön, dass es wieder eine E3 ist. Christian, ich bin bei dir. Ich fand E3-Feeling ist da. Man freut sich auf die PKs. Der Inhalt der PKs war jetzt größtenteils nicht meiner. Wo ich einfach sage, nett, alles gesehen so, aber wenig hängen geblieben. Wo ich sage, das sind die Games, auf die freue ich mich jetzt die nächsten 2 Jahre. Auch dieser Faktor. Es gab ja mal die Zeit, also zum Beispiel aufs nächste God of War. Da freue ich mich einfach jetzt schon. Keine Ahnung, wann das rauskommt. Aber von dieser Art Games gibt es halt nur noch sehr, sehr wenige. Und da hat jetzt die E3 nicht viele zusätzliche gebracht, wo ich sage, da freue ich mich jahrelang drauf, ehrlich gesagt.
Ja. Ja.
So ist es, oder? Wisst ihr noch, dass wir vor wie vielen Jahren? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Wann haben wir einen E3 Precast und einen Postcast gemacht. Da waren wir ja sowas von im E3-Fieber.
Das war unser erstes Geekzone, ja.
Ja, 3 Jahren, ja.
Lange her.
Da war es aber auch nochmal anders. Da war übrigens auch, das war, wo Sony das letzte Mal da war und wo dann auch diese PK war, wo Sony von einem Platz zum nächsten gelaufen ist. Und
Echt, war das die? Wurde. Aber das meine. Wann war das dann das Jahr davor, wo God of War vorgestellt wurde, wo ich mir ja fast in die Hose gemacht habe, wo auf einmal das Orchester hier God of War hier Theme gespielt hat und dann Cory Barlog auf die Bühne kam und dann das vorgestellt hatte.
Da vielleicht war es auch dieselbe, die Zeit vergeht so schnell.
Ne? Also da war, deine Markise in allen Herren, die steht stramm, aber da stand ich strammer, muss ich sagen.
Man muss wissen, da kann ich eine neue Markise. Die strammer.
Sorry, für den, die hängt jetzt.
Für den Insider, den jetzt kein Mensch versteht, außer wir.
Obwohl mit Markise. Sorry, das war echt deplatziert, aber das musste einfach sein, weil ich halt, ich kann mich da immer noch dran erinnern, wie toll das war.
Ja, voll.
Wahrscheinlich so wie du mit deinem Gitarrenkonzert von diesem komischen Last of Us-Typen.
Ja. Ja, genau. Bei mir war es halt einfach, bei mir war es eigentlich der erste Last of Us 2-Trailer. Und der dann in dem Zelt, der war natürlich auch mega. Und wenn ich jetzt überlege, dass der Last of Us 2 vor einem Jahr rauskam und immer noch einige Leute shitstormen, muss ich sagen, ja, hat auf jeden Fall einen Impact hinterlassen.
Ja. Ja, ich habe mir vorgenommen, nach Ratchet & Clank werde ich die PS5-Version von Last of Us 2, die habe ich schon installiert, den Patch habe ich auch installiert.
Sehr wichtig, gibt es jetzt für alle, die es nicht wissen, gibt es jetzt die 60-FPS-Version und es werden noch weitere Patches folgen, sie haben es angekündigt, aber ohne Timeline natürlich. Es wird noch ein Texture-Update geben, kommen noch weitere. Aber ich glaube, man kann es auch jetzt getrost spielen, weil es sieht einfach trotzdem besser aus wie der Großteil der sonstigen Games, die es auf der PS5 gibt. Immer noch. Ne? Ja, das war's mit der E3 und ich glaube, das war's auch, weil ich vorhin gesagt habe, die Zeit vergeht so schnell. Ich glaube, bei uns ist die Zeit auch gut vergangen. Wir haben doch fast wieder unsere 3 Stunden vollgemacht, haben viel beackert und ich bin eigentlich recht, recht glücklich mit dem, was wir geschafft haben. Ein paar Games freuen wir uns ja schon drauf, müssen wir jetzt schon sagen. Die kommen auch in die Shownotes, schaut euch da die Trailer ruhig nochmal an. Ich denke, die sind es auch wert, weil die doch alle ein bisschen was Besonderes mit sich bringen. Und vielleicht sagt ihr aber auch, hey, ich freue mich auf die RPGs und die Open-World-Games mega, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Dann war die E3 auf jeden Fall nochmal mehr was für euch. Ja, und filmmäßig haben wir ja eh wieder so einige gute Empfehlungen. Ich kann eigentlich dem jetzt nichts mehr hinzufügen. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch was loswerden? Nö. Außer, dass der Christian den Letterboxd-Link natürlich in die Shownotes packt.
Ja. Genau, wie der Peter gesagt hat, freut euch einfach mal. Einfach mal freuen. Es gibt so viele tolle Sachen, auf die man sich freuen kann. Einfach freuen. Nicht immer
nur bashen. Das war auch unsere Intention. Wir wollten auch gar nicht zu sehr ins Ubisoft-Bashing und so weiter gehen. Wir wollen einfach mal sagen, auf was freuen wir uns. Das ist vielleicht nur eine Handvoll Sachen, aber auf die Sachen kann man sich wirklich freuen. Und wir sind doch in einer Zeit, wo man jetzt eher das Positive sehen sollte. Und dann freuen wir uns doch einfach ein paar Titel, die da kommen. Und so wenige sind es gar nicht. Und in diesem Sinne, Tax, freuen wir uns auch, wenn du endlich dann deine PS5 bekommst.
Ja, ich freue mich schon, wenn ich es hier vorbestellen kann. Ich glaube, das ist das nächste Highlight. Wie deine
Fähigkeiten,
die Monate brauchen. Ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr vorbestellen kann, dann bin ich schon glücklich.
Du wirst berichten. Okay, dann war eine schöne Zone und gute Zeit. In einem Monat sind wir zurück und werden dann neues Material für euch haben. Und vielleicht auch ich mal irgendeinen Film geschaut oder so. Könnte ja sein. Könnte ja passieren. Macht es gut und bis dahin. Schöne Zeit.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Tschüssi.